Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Okay, auf geht's. Hey, Niklas.
Hi, Lukas. Ne?
Na, was geht?
Yo, bisschen Nasallaut unterwegs.
Nasal Four-Way, Match.
Nasal Four-Way. Hazel Nasal, kannst du mich heute nennen.
Hazel Nasal?
Ja, ist mein Wrestlername, wenn ich ein Eichhörnchen wäre.
Hazel Nasal oder Nasal Hazel?
Nasal Hazel.
Nasal Hazel.
Ja.
Das ist krass.
Ja,
was
aber
für ein
ich
dummes Gimmick das
ist. Richtig dämliches Gimmick, was soll
also,
der Scheiß?
So ein nasal sprechendes Eichhörnchen.
Verhält sich quasi wie Kalito, nur macht das gleiche, was Kalito mit Äpfeln macht, halt mit Haselnüssen.
Ach so, ich hätte gedacht, es verhält sich so ein bisschen wie Mercedes Moné, nur dass es die Titel halt irgendwo unter dem Ring vergräbt und dann nicht wiederfindet.
Auch stark, auch stark. Ja.
Und dann verliert es die halt einfach so irgendwo in Japan.
Weißt du? Eichhörnchen, auch generell geile Wrestler, so, ne? Wenn man das
voll.
Mal so bedenkt, was die können an den Ropes und so.
Ja.
Hast ein Flughörnchen als Highflyer.
Boah. Squirrel Splash.
Squirrel Splash.
Guter Move auch. Weißt du, so wie so ein Frog Splash, aber halt so alle von sich gestreckt, wie
ja.
so ein Flughörnchen halt.
Ja, klar.
Mega gut.
Mit der buschige Schwanz einfach in dein Gesicht. Ja.
Dings, ich brauche einen Flaschenöffner. Ach da,
ja,
in der Kerze
dir.
Drin.
Ist ja, alles klar. Der alten Generation, heute mal oldschool. Wir reden halt über AW.
Ja.
Gefühlt das letzte Mal, als wir über AW geredet haben, hatten wir noch die alten Öffner.
Kann sein, ja.
Wer frisches Schwitzkasten-Merch möchte, möge uns bei Patreon unterstützen.
Ja, darüber ja. freuen wir uns.
Wie ist der Stand? Street Fighter-Merch?
Ja, es gibt ja jetzt einen neuen Anlass dazu, oder? Ja. Irgendwer hat letztens die Information uns zugetragen, dass Roman Reigns angeblich eine Rolle im kommenden Street Fighter Film bekommen soll oder so.
Ja.
Das passt ja wie die Faust aufs Auge, dass wir diese dumme Idee mit dem Street Fighter Merch hatten.
Also, ne, unser Schwitzkasten Merch im Style von Street Fighter.
Ja. Genau. Das aktuelle sieht nach Getränk aus und wurde deswegen auch prompt von Paulana geklaut für seine Designs.
Ey du, ich sehe das gerade. Du trinkst tatsächlich heute Paulaner Spezi.
Ja, und das erinnert doch einfach total an unsere Bierdeckel und
ja.
die Sticker und so, ne?
Komplett.
Irre.
Aber die Spezi noch weniger als hier mein Hefeweizen.
Das ist ja, das Wappen sieht ja einfach, ist ja absurd.
Das ist krass, da würde ich ja. mal einen Rechtsstreit in Kauf nehmen, glaube ich.
Ja, müssen wir mal Smart Mark Sterling anhauen.
Ist das unser Anwalt immer noch?
Bin ich mir nicht sicher. Entweder er oder der Anwalt von MVP.
Nee, der war scheiße. Lass uns mal gucken, ob was da wirklich bei rauskommt. Welcher dieser beiden Anwälte besser verhandelt hat.
Ja.
Und dann nehmen wir den.
Alles klar.
Richtig geil, Paulana zu verklagen.
Oder sonst Paul Heyman.
Paulana Heyman?
Ja. Ja. Sorry, ich konnte keine Einigung mit denen erzielen, aber ich besitze jetzt die Paulaner Brauerei. Das ist dann so das Ergebnis. It's now called Paulaner Heyman.
Ja.
Wow. Das ist sein Gesicht auf einmal drauf, wie unnötig. So, wir haben uns heute hier versammelt, weil wir auch irgendwie mal wieder das Bedürfnis hatten, über All Elite Wrestling zu sprechen.
Ich weiß nicht, ob man zu zweit eine Versammlung sein kann. Ich glaube, es braucht mehr als zwei Leute.
Naja, aber wir haben ja auch Dinge versammelt, die dazugehören zum Beispiel. Kannst du dir bitte ein Getränk aufmachen? Ich möchte anstoßen, damit ich trinken kann.
Ich trinke hier dieses Nasenspray, damit ich mich nicht so nasal anhöre wie ein Eichhörnchen. Ja, mache ich, warte.
Zählt eine Nasendusche als Trinken? Nee, ne? Ich finde nicht.
Es geht immer ein bisschen was den Rachen runter, wenn man eine Nasendusche macht. Von daher ist das auch irgendwo Trinken.
Naja, aber dann ist Essen ja auch Trinken. Da geht ja auch was den Rachen runter.
Essen ist grundsätzlich immer Trinken, allein wie viel Wasser immer Lebensmittel enthalten und so.
Eine Gurke essen ist auf jeden Fall essentially Trinken.
98% Wasser oder so, das ist total wild. Ich habe noch nie jemanden schneller und krasser eine Gurke gesehen. Warte mal, ist echt schwer hier einzuschränken.
Sieht auch wirklich absurd.
Und das Glas ja auch schräg halten muss. Okay.
Wenn du normal lange Finger hättest, wäre das nicht möglich.
So, ich habe nie jemanden krasser eine Gurke essen sehen als deine Tochter.
Die ist absurd, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Gurkeninhalator.
Absolute Gurkenessmaschine.
Ja. Das ist ja gurkesk.
So. Wow. Cheers.
Cheers.
Auf Tony Khan.
Warum?
Hey. Gib den Laden halt immer noch.
Ja, stimmt. Ist auch mega lustig, dass ihr eine Double or Nothing Preview jetzt bekommt von zwei Dudes, die das einfach so Teilzeit gucken. Lukas hat immer in den letzten Monat relativ konstant, sagtest du, geschaut.
Naja, also ich habe alle AEW Dynamite und Collision Episoden angeworfen und mich da so durchgeklickt.
Ja,
das schon, das kann man sagen. Also des letzten Monats ungefähr. Ja. Ich mag das ja ganz gerne, so hin und wieder mal. Ich mach das bei NXT ja auch so. Ich mach dann so länger Pausen und dann schnupsel ich da wieder rein und binge halt irgendwie sowas am Stück weg. Bei WWE zum Beispiel auch. Also ich habe jetzt seit unserer letzten Episode habe ich keine Raws und keine Smackdowns mehr gesehen. Das kommt jetzt halt einfach danach wieder. Weißt du, und ich habe direkt wieder so einen Schwung, um mich ins Rabbit Hole zu stürzen, wie ein verirrtes Eichhörnchen.
Ja.
Und dann nach einer Haselnuss zu suchen.
Ich kann das auch allen empfehlen eigentlich so. Also ich habe das jetzt auch zwangsläufig mal so ein bisschen gemacht. Ich weiß gar nicht, um Ostern rum und so. Einfach mal so anderthalb Wochen nichts gesehen. Mhm. Es macht dann tatsächlich Bock, wieder Wrestling einzuschalten so. Wenn ich wirklich, man kann ja jeden Tag Wrestling gucken, ne?
Ja.
Jeden Tag.
Ja.
Du kannst ja auch TNA gucken und sowas. Du kannst Collision gucken und so. Und wenn man das mal eine Zeit lang nicht gemacht hat, so, es ist dann wieder ein neues Leben drin, bei mir zumindest.
Mhm.
Das hatte ich mit AEW jetzt auch auf jeden Fall nicht, weil ich ja tatsächlich nur eine Folge geguckt habe. Aber wenn ich so überlege. Ja. Aber trotzdem, ja. Reicht, glaube ich, für eine geile Preview. Ey Mann, wir sind trotzdem noch besser als alle anderen Previews.
Nicht so informiert, aber egal. Ja, es steht jetzt Double or Nothing an. Das sechste Double or Nothing.
Ja.
Wenn ich das jetzt richtig mitgezählt habe. Das heißt, es gibt den Laden halt auch schon mehr als 5 Jahre.
Bald überholt er uns in unserer Zeit.
Das ist nicht möglich. Es sei denn, wir hören auf.
Nee, wenn wir immer weitermachen, wenn wir langsamer weitermachen als die. Was ist los? Einfach mal nicht hier.
Das ist ein neuer Gipfel deiner Mathematik-Aversion.
Was willst du?
Das ist so herrlich.
Was willst du?
Ja. Oh Gott, es gibt die noch nicht so lange wie uns, aber wenn wir langsamer weitermachen, könnten sie uns überholen und länger existieren. Das ist so geil. Ja. Das Nasenspray steigt dir zum Kopf.
Ich will gar nicht wissen, was da drin ist.
Ja. Oh Gott.
Ja.
So.
Das ist ja Anarchie hier.
Ja, jedenfalls, also es steht ein Double or Nothing an, das ist in Arizona wird es stattfinden, also heißt irgendwo im Sand. Und ja, 10 Matches stehen auf der Card, Stand jetzt. Und wir gucken uns das mal an. Ne?
Ja.
Weil der Gedanke stand ja auch im Raum, dass wir das, also wir zwischen uns haben uns überlegt, oh, das wäre ja ganz cool, da könnte man ja mal zusammen gucken und eine Review machen, haben dann aber festgestellt, du bist verreist während der Zeit.
Ja, ich fahre morgen weg. Erst nach Berlin, dann fahre ich nach Italien für 1,5 Wochen. Deswegen kann ich das leider nicht gucken. Review fällt aus, aber Preview ist ja auch geil.
Genau. Also reden wir jetzt einfach vorher darüber, was wir denken würden, wie das werden könnte.
Sie.
Und werden nie auflösen, wie wir es dann in Wirklichkeit fanden. Zumindest nicht in einer dedizierten Review, sondern irgendwann mal zwischendurch streuen. Das heißt, ihr müsst uns dann konstant hören, um das rauszufinden. Yeah.
Yeah. Geil.
Ja.
Ja.
So, oder?
Ja, ich guck gerade, also wir haben jetzt aktuell hier an diesem 23.05. 10 Matches inklusive Pre-Show.
Korrekt.
Megan Bain hört sich auch krass an, wie eine super Schurkin.
Stimmt.
Wahrscheinlich wegen Bain. Shoutout Tom Hardy.
Aber auch wegen Megan.
Auch Penelope Ford könnte eine gute Superheldin sein.
Definitiv. Könnten beide mit dem Namen in Sin City mitspielen.
Ey, auch Anna Jay und Harley Cameron, das sind alles so Superheldinnen-Namen. Das
sind 4 Comic-Charakter-Namen.
Ja.
Straight up.
Gut, reden wir über andere Sachen.
Ja. Hätten wir die Pre-Show schon mal abgehakt.
Das war die Pre-Show. Ey Mario, das wird hier noch deep und so. Keine Angst, Mann. Keine Angst, wir machen nicht so weiter. Wir gehen richtig tief in Cowboys und Briten rein und so. Bestimmt. Ja.
Die Chance, in griechische Mythologie reinzugehen, haben wir jetzt auf jeden Fall ziehen lassen.
Ja.
Aber that's life. traditionell beginnen unsere Previews mit dem Bierdeckelwurf. Ich habe ja mir über die letzten Jahre, nachdem ich was das Thema angeht, weitergebildet wurde. Also Kronkorken und Bierdeckel voneinander zu unterscheiden. Dass ja. nicht das, was auf einem Bier drauf ist, als Deckel Bierdeckel heißt, sondern ja. das, was man da drunter stellt.
Das hat uns monatelange stationäre Therapie gekostet hier ja. für Lukas.
Ja. Und genau, und dass ein Kronkorken halt Kronkorken heißt. Ich bin jetzt wieder an so einem Punkt, wo ich so einen selbstverständlichen Umgang damit hatte zuletzt. Das ging mir ja echt locker von den Lippen so. Ich habe es ja. irgendwie immer intuitiv richtig gesagt.
Du warst clean, Mann.
Ich bin jetzt wieder an so einem Punkt, wo ich jedes Mal, wenn ich eins der beiden Worte benutze, kurz hadere und zweifle und mir oh. nicht sicher bin, ob es richtig ist.
Krass.
So, also ich könnte womöglich rückfällig werden, was das Ganze angeht.
Ich habe eine Theorie, warum das jetzt gerade in dieser Phase bei dir so passiert.
Ja.
Du warst ja in den USA ja. kürzlich, vor wenigen Wochen, und ich vermute, dass du vielleicht da mal eine Flasche hattest, die so einen komischen, wo so eine Lasche dran ist, die man so öffnet. Weil da öffnet man manche Biere und auch Limonaden öffnet man ja so, dass man so eine dünne Plastiklasche abzieht. Ist dir das passiert?
Nein.
Okay, dann habe ich keine Theorie, du bist einfach nur wahnsinnig jetzt.
Ja. Ja. Ärgerlich. Na gut, so
oder
sei es.
Drehverschlüsse bei Bierflaschen und so. Oh, das finde ich ganz fürchterlich. Gott, Schlag. Oh, nee. Dann lass sie lieber einfach offen.
Ja. Ja. So.
Aber du hast alles richtig gemacht heute.
Ja, genau. Also ich habe das dann auch gemerkt, aber ich hatte so diesen kurzen, weißt du, ich musste kurz innehalten und mich konzentrieren.
Ich habe dir schon vor 6 Jahren gesagt oder so, oder vor 6,5, dass du dir einfach nur merken musst, dass die Krone, halt ja, ein Kronkorken sieht ja aus wie eine Krone und die ist ja auch oben auf dem Kopf. Also oben.
Ein Deckel ist in der Regel auch oben. Das hilft nicht. Ja, aber es macht nichts.
Stimmt.
Es macht, also und vor allem Kronkorken ist das, was ich seltener benennen muss. Wir haben ja kein Kronkorken-Merch bisher. Aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, weil das niemand braucht. obwohl ich für die letztjährige Auflage auch erwägt habe, so Flaschenöffner in Kronkorkenform zu machen. Aber es ist dann halt nicht so cool gewesen wie die Mini-Bierkiste, die wir jetzt haben.
Ja, stimmt.
Leute, ne, es gibt nicht mehr so viele davon. Wenn ihr sowas braucht in eurem Leben, dann schlagt noch schnell zu und supportet uns bei Patreon.
Geil.
Also ist auch kein Ding, ist keine scheiß Geldmacherei, sondern ist schon alles.
Ja, da bleibt nicht wirklich was übrig für uns.
Wir versuchen diesen Laden hier nur am Laufen zu halten, ohne arm zu werden.
Dieser Laden. Und jetzt noch müssen wir noch einen Rechtsstreit mit Paulana irgendwie finanzieren.
So, okay. Also bevor wir einen Rechtsstreit mit Mario bekommen, weil wir nicht zu Potte kommen und über AEW reden, reden wir doch kurz über AEW, damit wir gleich wieder abschweifen können, nur um ihn zu ärgern.
Ja, stark. Gut, zieh mal durch.
Shoutout Mario. So, also, was ich sagen wollte, bevor wir über mein Problem mit Bierdeckeln und Kronkorken sprachen, traditionellerweise beginnen unsere Previews mit einem Bierdeckelwurf, der entscheidet, wer denn anfangen darf und das erste Match benennt, über das gesprochen und das folglich auch getippt wird.
Ja.
Und der erste Tipp wird vom Verlierer des Bierdeckelwurfs abgegeben und so werden wir uns dann abwechselnd durch die gesamte Card arbeiten. Manche Dinge ausschweifend, ausführlich sezieren und uns in ihnen suhlen, andere Dinge geradezu ignorant übergehen.
Ich werde dich auch nur so Bullshit fragen, warum die auf einmal The Sons of Texas heißen und warum die nicht das Match in Texas haben demnächst und jetzt in Arizona. Naja, gut, ich werfe. Welche Seite willst du?
Ich nehme die Seite mit unseren freundlichen Lächeln drauf.
Alles klar, dann bin ich das Getränk.
Wie du gegen deinen Kopf geworfen hast. Erst gegen die Decke, dann gegen deinen Kopf und jetzt ist es in deinem Schritt gelandet. Ich kann das nicht als Wurf akzeptieren, weil es liegt nicht auf horizontalem Boden.
Es liegt auf meinem Honk. Es war ein perfekter Wurf eigentlich.
Eigentlich ja. Stark.
Das war ich, ne?
Ja.
Okay, hat sich aber nicht gedreht, egal.
Mach nichts.
Gut, ich hab gewonnen, ich geb dir ein Match.
Ja.
Wo fange ich an? Oh, ich bin bei der Women's Division nicht so drin, deswegen könnte ich dir da was geben, damit du zuerst laberst. Oder ich gebe dir die Genugtuung, dass du mir eins gibst und ich sage, was?
Fängt super an.
Das Verletzungssyndikat!
Shit, Alter. Ey, Mann, ich bin doch der allererste, der dumme deutsche Übersetzung macht und darauf bin ich noch nie gekommen, anzufangen, diesen Namen zu übersetzen. Das ist ja hervorragend.
So,
das Verletzungssyndikat klingt ja unfassbar doll wie der Name von irgendeinem so einem billigen PC-Spiel aus den späten 90ern, das so halb Point-and-Click-Adventure, halb Beat-em-up ist.
Ja.
Und halt im Original halt dann wirklich Hurt Syndicate heißt, aber auf Deutsch dann übersetzt wurde in Das Verletzungssyndikat. Und man hatte dann halt so Das Verletzungssyndikat.exe auf seinem Desktop.
Und man kennt das auch nur, weil es 3 Jahre später, im Jahr 2001, in der PC Games rauskam.
Ja.
Und eins von 80 Spielen war auf so einer Diskette.
Ja, genau.
Auf einer CD.
Genau, da gab es schon CD-ROMs, würde ich sagen. Krass, Das Verletzungssyndikat.exe.
Komplett. Ja. Punkt Exe. Also, so hört Syndicate gegen The Sons of Texas.
Ja, Söhne, nicht Sonnen, nicht wahr?
Ach so.
Ja.
Stimmt.
Ja. Söhne des Texas.
Die Söhne des Texas, ja. Bobby Lashley und Shelton Benjamin gegen Dustin Rhodes und Sammy Guevara. Ich wusste gar nicht, dass es den noch gibt.
Welchen?
Sammy.
Ja. Doch.
Dusty wird es immer geben.
Ja. Dustin. Wobei, ich glaube, der erwägt gerade irgendwie seine Stiefel an den Nagel zu hängen oder so. Ich bin mir nicht sicher.
Ach.
Ja. Wie alt ist Dustin Rhodes eigentlich?
56.
Tatsache.
Ja, schneller. Mit Zahlen lüge ich nicht. man sollte. Ja. Also okay. Ich lüge wirklich nicht mit Zahlen, das ist Unvermögen. Also, ist ja nie bewusst, wie soll ich denn lügen? Lügen setzt ja quasi einen Prozess voraus, dass man irgendwas bewusst. Du weißt, was ich meine. Ja.
Du könntest nie wissentlich über Zahlen lügen, denn du weißt nicht.
Kann ich nicht.
Ja, verstehe.
Ich sollte dir noch sagen, dass es um die AEW World Tag Team Championship geht.
Ja. Und dass die Sons of Texas bereits die Ring of Honor Tag Team Championships mit sich herumtragen. So, also die könnten Double Champs hier werden, aber das Verletzungssyndikat könnte nicht Double Champs werden, nach meinem Verständnis.
Ja, es geht nur um die AEW, genau. Ja,
eine hochkomplexe Situation.
Sorry an alle da draußen, ich nehme diese Ring of Honor gerade nicht ernst. Also wirklich auch die Titel nicht und so, weil es ist für mich keine aktive Promotion.
Ich habe ja nur gesagt, dass die mit diesen Gürteln rumlaufen, nicht dass irgendwas anderes daraus resultiert.
Ja.
So. Ja. Tja. Ich finde, unsere Quelle für die Match-Ansetzungen hier ist Wikipedia. Und ich finde es mit Verlaub frivol und auch nachlässig und journalistisch nicht akzeptabel, dass beim Hurt Syndicate hier nur with MVP steht und nicht with MVP and MJF.
MVP ist halt der Manager, MJF nicht. Der kommt halt nicht mit raus vielleicht. Vielleicht.
Er weiß
vielleicht
das so genau. Ja. Ich möchte nur anmerken, dass für den Vierklang, den das Hurt Syndicate jetzt ist, noch 3 Buchstaben hier fehlen. Naja, so sei es.
Irgendein Mario aus Berlin hat diese Wikipedia-Seite angelegt.
Ja.
Und ich muss ihm zugutehalten, er weiß vielleicht, also man kann ja nicht wissen, ob MJF jetzt mit denen an der Seite rauskommt. Bei MVP weiß man es, weil es einfach der aktive Manager ist.
Okay.
Ja.
Nimm doch einfach Wikipedia in Schutz, for no reason. Ja, du, also ich sag dir, wie es ist, ne? Das Hurt Syndicate soll das hier gefälligst gewinnen. Ich mag deren Auftreten total gerne. Ich mag diesen Song, ich mag diese ganze Haltung. Und ich bin sehr gespannt, wie du diese ganze MJF, wenn du nur eine Dynamite gesehen hast, dann kannst du dich ja gar nicht so richtig darin gesuhlt haben, wie MJF, wie so ein...
Doch, ich habe ein bisschen mehr gesehen. Ich habe immer mal wieder Snippets gesehen. Ich habe auch mal alte Dynamites gesehen, aber dann halt nur 3 Segmente, 2 davon mit Hangman.
Okay. Weil ich wollte dich schon gerne dazu fragen, wie du denn diese ganze Genese des Beitritts von MJF so fandst.
Kannst du.
Ich mach's aber hier schnell, was das Match angeht. Also für mich sind die Sons of, der einzige Grund, weshalb die Sons of Texas hier gewinnen sollten, ist, damit sie bei All in Texas ihrem Namen entsprechend die Titel verteidigen können. Ich finde keine anderen Gründe, die mir gefallen würden oder Sinn ergeben. So, ich sehe das Hurt Syndicate halt einfach nicht gegen die verlieren, wirklich nicht. So, und erst recht nicht, jetzt wo sie diese MJF-Storyline da haben und halt einfach auch Stärke demonstrieren sollten. So, jetzt erst recht. Und ich sehe die gerne und ich sehe sie gerne Leute verprügeln. Los geht's.
Los geht's. Du, ich sag, wie es ist, The Sons of Texas, Alter, das ist ein Undercard-Team für mich. Die haben zwar irgendwelche Titel da hinten von Ring of Honor, aber es ist halt irgendein Undercard-Geficke. So, was sind das für Leute? Also Sammy Guevara, gut, OG so, war immer da, aber auch seit 2 Jahren...
Piller!
Ja, Pillemann, Alter. Seit 2 Jahren auch nicht, überhaupt nicht mehr relevant und gar nicht mehr irgendwie mein Bewusstsein. Dustin Rhodes ist halt eine alte Legende, die da noch so rumläuft und irgendwie emotional Promo halten kann. So, also, Tag Team Division bei AEW, ne, so sehe ich gerade gar nicht im Bild, so dass man dann halt irgendwie diese Jungs hier hinschickt gegen die, finde ich schon schwach tatsächlich. Weiß ich auch nicht. Die haben sich ja auch nur ganz kurz irgendwie qualifiziert dafür. Weiß ich nicht. Und zu Hurt Syndicate, man muss es so sagen. Also die, ich habe so das Gefühl, vielleicht gehört es auch ein bisschen zu dem Charakter und es ist gewollt, aber ich glaube nicht. Die nehmen ja auch anderen Tag-Teams gar nicht ernst. Mhm. Also die bummeln ja seit Wochen jetzt einfach mit dieser MJF-Sache rum und sind jetzt gar nicht so richtig im kompetitiven Bewusstsein. So, und die haben jetzt, also da kommen halt irgendwie zwei Hongs raus. So, jetzt ist Dustin und Sammy. Und gut, da haben sie halt ein Match gegen die, aber die fegen die halt weg in 9 Minuten, glaube ich.
Ja, und so ein MVP sagt ja auch einfach vor dem Match so zu MJF, komm bitte nach dem Match raus. So als wäre es einfach nur irgendein Termin, in dem man irgendjemanden halt einmal wegverprügelt.
Ja.
Und danach können wir weiter Geschäfte machen. Ich finde es auch genau die richtige Haltung. Die mag ich sehr gerne.
Also Hurt Syndicate für mich nochmal tatsächlich einen kleinen Deut besser als das Hurt Business bei WWE.
Ja.
Weil die Präsentation einfach noch ein bisschen mehr Kante hat.
Voll.
So, und weil Shelton Benjamin tatsächlich mehr machen darf.
Shelton Benjamin blüht richtig auf im Hurt Syndicate jetzt.
Ja.
Definitiv. Auf jeden Fall.
Macht richtig Spaß. Also auch der Kontrast zu Bobby Lashley. So, die haben beide schon irgendwie so auf so eine überhebliche Art und Weise eine gewisse Arroganz so und Spaß bei der ganzen Sache. Aber sind dann doch noch unterschiedlich in ihren Charakteren irgendwie.
So. Auf jeden Fall.
Ja. Shelton Benjamin ist so ein bisschen noch so, der ist noch ein bisschen losgelöst. Also der genießt so richtig gerade seine Rolle, weiß einfach, wie gut er ist. Und Lashley ist noch ein bisschen so der härtere, bösere von denen. Mhm. Schöne Dynamik da drin, ja.
Mag ich auch sehr gerne.
Ja.
Und apropos Dynamik, jetzt hier ist meine Frage. Wie fandst du denn diese ganze MJF-Storyline?
Ja, ist unterhaltsam. Ich muss auch lachen, wenn das passiert, aber ich verstehe es halt nicht, warum man das tut. Also erstmal, mich erinnert das halt sehr, sehr, sehr an die Sami Zayn-Nummer bei Bloodline.
Mhm.
So, das ist halt generell gerade bei AEW, das werde ich heute noch 2-3 Mal sagen, es gibt viele Sachen, die mich sehr an jüngst oder auch wirklich sehr jüngste WWE-Stories erinnern.
Ja.
Nigel McGuinness. Und das hier hat schon so den Vibe so ein bisschen, nur halt maximal gerusht natürlich, von Sami Zayn bei den coolen Leuten von der Bloodline. Jetzt ist MJF halt so ein bisschen als der needy White Honk dargestellt, so, der jetzt bei den coolen schwarzen Jungs mitspielen will. So.
Mhm.
Ich weiß nicht, da steckt mit Sicherheit ein großer Plan hinter und MJF wird die irgendwie betrügen und hat vielleicht jetzt schon mal der Vertragssache irgendwas geregelt oder so. Das geht fürs Hurt-Business höchstwahrscheinlich nach hinten los, meine Theorie.
Hm.
Ich weiß jetzt halt noch nicht wie und deswegen ist es jetzt erstmal nur unterhaltsam, aber mehr lege ich gerade auch nicht rein. Ja.
Ist ja. Nett. Ja, aber genau, also es war für mich so mittendrin in diese Storyline einzusteigen, ne? Schon weird, MJF einfach so hart weit weg vom Main-Event wirkend wahrzunehmen. So. Also seine ganze Haltung, wie er da reingeht, ist ja wirklich so eine, also Bittstellermäßige, unterordnende, um Anerkennung buhlende, so, die sehr weit weg ist von dem Selbstverständnis, das er sonst hatte. Und ich war auch von den Dingen, die er dann so erzählt hat, so, Leute wissen, ich arbeite nicht so gerne und ich möchte, wenn ich mir einen Titel hole, sicherstellen, dass ich dafür nicht so viel tun muss. Darum brauche ich sowas wie Hurt Business. Das fand ich nicht sonderlich überzeugend und nicht besonders kompatibel mit halt dem, wie er sich denen gegenüber verhalten hat. Bis zum Vertragsabschluss durch so. Gleichzeitig ist dieser Charakter MJF halt auch einfach gut dafür geeignet, damit so einen Scheiß zu machen, um ihn dann wieder umzukrempeln und zu sagen, das war alles Teil eines großen Plans und MJF ist sich für nichts zu schade und frisst im Zweifelsfall auch, keine Ahnung, ey, Bobby Lashleys Scheiße, wenn er damit halt einen Plan verfolgen kann, der ihn im Endeffekt zum Titel führt. So.
Ja.
Und irgendwie sowas wird hier drin hängen und genau das, wann dieses Kräfteverhältnis vielleicht mal umzuschwingen beginnt, macht es dann ja auch wieder interessant. So. Bis dahin ist es halt eher so borderline albern, als dass ich da jetzt allzu viel reinlege gerade. So. Ich habe das Einzige, was so ein bisschen die Gefahr ist, ist, dass das Hurt-Business dafür so ein bisschen an Coolness verlieren, so, weißt du? Weil dieses Daumen-hoch, Daumen-runter-Spielchen mit Bobby Lashley, das ist schon Geduldsfaden zerrend lang gewesen.
Ja,
beide Male.
Mehrere Wochen lang.
Ja, so, und das ist so ein bisschen das Ding. Da kann man sich auch ein bisschen verheben damit, wie viel man da so einem gerne gesehenen Stable zutraut. Aber gut, ich lasse mich da gerne drauf ein. Ich bin gespannt, was daraus noch wird. Gerade unterhält es mich gut.
Mhm. So, ich meine, MJF hat sich zwischenzeitlich hinter Tony Khan versteckt und wurde von einem 50-jährigen Shelton Benjamin am Nacken da rausgeführt. Das ist ein ehemaliger AEW World Champ. Shelton Benjamin war jahrelang Jobber.
Stimmt. Stimmt. Ich meine, ich habe es wahrgenommen als, okay, er versteckt sich in Gorilla, aber nein, er hat sich ja hinter Tony Khan, dem ungefährlichsten Menschen des Planeten Erde, versteckt.
Ja, Mann.
Das ist ja absurd. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, wie geil das ist.
Absurd, so. Ne? Tony Khan steht dann auf und zeigt so nach unten, so, da ist er, Shelton. Also, Borderline Alban trifft es sehr.
Oh Gott.
Bis jetzt hat Hurt Syndicate noch nicht so richtig an Coolness verloren für mich dadurch, aber es ist gefährlich, das stimmt.
Das ist schon ein gefährliches Spiel, ja. Ich fand auch bezeichnend, wie schnell MVP zum Beispiel auf die Full-Heal-Nummer mit MJF eingestiegen ist. Der hält sich ja sonst relativ zurück, was das angeht. Hurt Syndicate sind tendenziell beim Publikum ja beliebt.
Ja.
So, aber da ist er voll ins Beleidigen mit reingegangen, mit seinem neuen Protégé.
Ja.
So, also mal gucken, wie schnell MJF dem Ganzen seinen Stempel aufdrückt. Das ist so eine Dynamik, die da für mich schon so ein bisschen zum Vorschein kam.
Ja. Unterwandert das bestimmt jetzt.
All das, was wir gerade besprechen über Hurt Business, ist 47, ich glaube, das ist eine ziemlich genaue Zahl, mal spannender als dieses Match hier.
Ja, und das spricht auch für die AEW World Tag Team Division. Finde ich, wirklich.
Tja.
In gewisser Weise, ist nicht so cool gerade.
Wo wir gerade dabei sind, machen wir das doch einfach. Eines der Tag-Teams schlechthin bei AEW findet sich deswegen in einem Match wieder gegen Gegner, die nicht mal ein richtiges Tag-Team sind. FTR in Begleitung von Big Stoke, Stokely Hathaway, treten an gegen Daniel Garcia und Nigel McGuinness.
Ja, das ist die zweite Sache, die ich eben meinte, die sehr nah an der WWE-Storyline dran ist gerade. Denn Nigel McGuinness macht hier einfach den Pat McAfee nach. So, ne? Also FTA haben halt Tony Schiavone angegriffen, auch tätlich dann so ein bisschen. Und Nigel steht dann halt für seinen Kollegen ein. Das ist im Prinzip die nächste einfach gerushte Story so für, die man bei WWE, glaube ich, übernommen hat. Einfach, weil das schon sehr speziell ist, dass hier so ein Kommentator dann in der Form wieder aktiv wird. Nigel McGuinness hat dann kürzlich gesagt, ich glaube diese Woche erst, dass er dann das Match bestreitet an der Seite von Garcia. Ja, dient alles dazu, FTR jetzt halt zu etablieren als Heel-Tag-Team. Alles cool, ich mag FTR sehr als Heel-Tag-Team. Mhm. Ich fand die teilweise unerträglich als Faces. Mhm. So gerade mit diesen kranken Babyface-Promos von Dax Harwood und so.
Mhm.
Alter, also wirklich... Es war monatelang unerträglich.
Das einzige Schöne, was uns diese Phase beschert hat, waren halt all die großartigen Singles-Matches von Dax Harwood.
Ja, stimmt.
Die haben das aufgewogen.
Ja, das war krass, mal eine Zeit lang ging es hier im Punk und so, ja. Genau, jetzt hat man die beiden wieder Heel, das finde ich gut. Stoke ist auch okay, kann das gut machen. Ist ja auch so ein Chamäleon, der kann sich auch solchen Heels dann anpassen. Finde ich an sich eine gute Idee. Die Man hier Garcia und McGuinness weg. So, was soll das? Aber Garcia und McGuinness sind eigentlich ein geiles Team. Also die passen gut zusammen.
Das stimmt.
So, die kommen ja beide über wirklich über gutes Wrestling so.
Mhm.
Naja, und die anderen beiden auch. Ne? Also ich glaube, das Match wird so eins, was mir sehr liegt im Ring. Das wird so ein In-Ring-Niklas-Match.
Ja, der letzte Auftritt von Nigel McGuinness im Ring war eher so meh.
Rostig, ja.
Ja, deswegen erwarte ich hier jetzt nicht viel mehr. Oder er macht es genau deshalb nochmal, damit das nicht das letzte Mal war, so. Weil er sich ja ein bisschen nochmal was beweisen will, kann ich mir vorstellen, dass es auch mit reinspielt. Ey, Daniel Garcia und FTA ist grundsätzlich erstmal fantastisch, rein wrestlerisch. Und Nigel McGuinness hat Pat McAfee ja dann doch einiges voraus, nämlich zum Beispiel einige Jahre als fantastischer Wrestler und mehrfacher World Champ, Ring of Honor zum Beispiel.
Ja.
So, wirklich sehr, sehr geile Fäden gegen die großen Namen ihrer Zeit, so.
Der wird hier zwei Hot Tags kriegen, ne? Garcia wird das Match worken für 80% dieses Teams und dann kommt McGuinness halt mal rein.
Und Garcia wird viel einstecken. Für mich ist das, für mich ist hier gar nicht so klar, so. Es gab jetzt bei der Go-Home-Collision, von gestern dann, glaube ich, ne, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei uns, ja genau, da gab es nochmal das Contract Signing zwischen diesen Parteien hier, gab schöne Promos von beiden Seiten tatsächlich, so Daniel Garcia steht da sehr doll sein Mann, so auch Nigel McGuinness, cool, FTA cool, also für die Kürze der Zeit, die in dieser Fehde drinsteckt, haben alle ihr Character Work gut gespielt, finde ich. Das ist trotz der Kürze der Zeit und der Beliebigkeit des Teams Daniel Garcia, Nigel McGuinness, ist das eine Fehde, die mich durchaus interessiert. So, weißt du, die mich bekommen hat, wo ich mir denke, ja, die mag ich, die sind cool, die haben Motive, so, das sind Dudes, so, die wollen was voneinander, die haben sich was zu beweisen. Da bin ich drin, da habe ich Bock drauf. Die können was. Ich bin halt echt unsicher, ob das ein weiteres, weil davon gab es jetzt einige, so Next-Step-Match für Daniel Garcia werden kann, weißt du? Weil er hat halt, in Anführungsstrichen, die Last von des rostigen Nigel McGuinness hier zu tragen.
Ja.
Aber gleichzeitig denke ich mir, boah, man muss schon richtig, richtig doll Daniel Garcia pushen wollen, um ihn FTA mehr oder weniger im Semi-Alleingang besiegen zu lassen, so. Was ich mir vorstellen kann, ist dann halt, dass irgendjemand anders, der von FTA zuletzt niedergemäht wurde, so ein Cope oder so, auftaucht und hier das Zünglein in der Waage ist für Garcia und McGuinness. So. Mhm. So könnte ich mir einen Sieg für die Face-Seite hier vorstellen. Aber grundsätzlich gehe ich hier auch mit den Heels.
Ich glaube, das Long Game ist tatsächlich FTA gegen Cope und Christian.
Hm.
Irgendwann. Das ist aber noch ein langer Weg, weil du Christian erst wieder dahin bringen musst. Aber es gibt halt All Out Toronto.
Oh.
In ein paar Monaten, so. Und Toronto ist natürlich dann, ne? Ich glaube, FTA, die wohnen, glaube ich, auch in Kanada. Wenn ich mich nicht irre, sind das nicht irgendwie Nachbarn oder so von Edge?
Irgendwie sowas, ja, kann sein.
Cope darf dann auch sogar mit dem Namen Edge wiederkommen, der ist jetzt wieder frei, der Name. Also, wenn er Lust hat. Ich glaube, das ist so der Long Run hierfür, für dieses Heel Team FTA auch. Und das ist so ein Übergangsding jetzt hier, um die zu etablieren. Ja, alles cool.
Ja.
Wo kommt der Stretcher her? Frage ich dich. Mark Briscoe gegen Ricochet. In einem fucking Stretcher-Match.
Ich weiß es auch nicht. Als ich begonnen habe, mich in meinen AEW-Binge zu werfen, habe ich die Card von Double or Nothing noch gar nicht angeguckt. Also weißt du, ich mache das nicht so, dass ich so weiß, ah ja, das kommt und jetzt gucke ich mir die Fäden an,
ja.
Sondern ich versuche schon in die Shows reinzugehen und das Ganze so wachsen zu sehen, so wie sich das dann halt ergibt. Das heißt, ich sehe jetzt wirklich heute, wo wir darüber sprechen, zum ersten Mal die finale Card von AEW als von Double or Nothing als Liste. So. Und wenn ich es andersrum gemacht hätte, dann wäre ich wirklich auf Indiziensuche gegangen und hätte versuchen wollen rauszufinden, wo dieser Stretcher herkommt. Das ist eine absolut interessante investigative Frage. Ich habe keine Ahnung.
Also Mark Briscoe hat den jetzt bei Dynamite reingefahren?
Vielleicht steht er bei ihm einfach zu Hause rum. Vielleicht schläft er auf einem Stretcher oder so. Vielleicht hat er auch einfach immer einen Stretcher zu Hause, falls er casual jemanden, der an seine Tür klopft, zusammenschlägt.
Oder es ist ganz dark und deep. Und das ist der Stretcher, auf den sein Bruder behandelt wurde nach dem Unfall.
Hey Ricochet, ich hasse dich richtig krass. Ich hole jetzt mal den Stretcher, auf dem mein verstorbener Bruder abtransportiert wurde und ramm ihn dir in die Klöten und leg dich drauf und spring dann oben drauf. Mega.
Ja.
Würde zu Mark Briscoe passen, ja, das könnte sein. Gute These.
Absolut, macht total Sinn.
Gute These.
Ich sag dir kurz, was ein Stretcher-Match ist. Ich muss das selbst gerade kurz lesen. Es gab so lange keine Stretcher-Matches.
Ja, man muss.
Es ist halt kein Ambulance-Match, ne?
Ah, okay, das hätte ich nämlich gedacht.
A Stretcher Match is a hardcore match where a wrestler must incapacitate their opponent to such an extent that they are able to get them onto a stretcher and roll them to the finish line for the victory. Das ist wild, du musst den da drauflegen und über eine Linie schieben.
Ja, also wie ein Ambulance Match, nur dass es eine Finish Line gibt, weil man sich kein Ambulance leisten mag. Verstanden.
Ohne Scheiß, das ist doch immer so ein geiler Extra-Moment, ne, wenn man die Türen zumachen muss von einem Ambulance-Match.
Warum kein Ambulance-Match? Wäre geiler.
Außer die Linie steht irgendwie auf einem Dach von einem 19-stöckigen Haus oder so. Weißt du?
Hinter der Linie ist einfach direkt ein Abgrund.
Abgrund, Hölle, Stachelgrube.
So geil. Top 7 der Dinge, die hinter der Ziellinie vom Stretcher-Match sein können. Also. Ambulance war dabei. Abgrund war dabei.
Abgrund, ja.
Ja.
Ich würde eine riesige Schreibmaschine lustig finden.
Warum?
Weiß genau. Ich auch nicht. Dann irgendwie so eine riesige Schreibmaschine. Da fällt man so auf, also wirklich so eine, so 10 mal 10 Meter oder so. Und dann fällt man so auf so riesige Tasten und drückt die so und kugelt da noch so runter und
dann,
schreibt
was. Und dann schreibt man so The End.
The End. Ja. Komm, bitte.
Wie du nur noch über Schreibmaschinen redest, seit du selbst eine geschenkt bekommen hast.
Ja, da steht sie.
Ach so, apropos. Das bringt mich zu einem Punkt. Moment.
Ich finde gigantische Gegenstände eigentlich geil. Oh, Geschenke!
Hier, bitte sehr.
Boah, warum ist das so schwer?
Das hast du dir redlich verdient.
Oh, geil.
Damit, dass du ein Jahr älter geworden bist.
Geil. Ja, ich hatte Geburtstag letzten Montag, glaube ich. Boah. Okay. Ah, Hot Mamas. Hot Mamas. Endlich. Also, wenn man jetzt einfach hört, Hot Mamas.
Ist okay.
Das kann man dann könnte man meinen, ich habe einen Bordellbesuch in der Karibik gewonnen.
Ja.
Ist eine geile Soße. Shoutout Hot Mamas. Sunny Caribbean Sauces, Paradise Island, Spicy Chicken, Barbecue, Spicy Curry, Sunshine.
Ja.
Das sind einfach die Wörter, die da draufstehen.
Ja, ist richtig.
Geil.
Die Spicy Chicken ist absurd gut.
Liebe ich. Soße. Vor allem, da ich jeden zweiten Tag Chicken esse momentan.
Ja.
Geil. Was ist das?
Ja, das wäre später vielleicht auch klüger gewesen. Egal, geht auch so.
Geil. Wie geil sieht denn dieses Buch aus?
Oder?
Alter. Oh, das sind diese Einbände, die gab es früher halt in den 60ern, 70ern und so. Die gibt's heute eigentlich gar nicht mehr. Ist das so alt?
Nee. Also die Geschichte, ja, tatsächlich das Buch, das Original, was da sozusagen wieder aufgelegt wurde, ist, glaube ich, aus den 50ern oder sowas.
Ist ja wunderschön. Also ich bin ein großer Wüstenfreund und dieses Buch heißt Die Einsamkeit der Wüste von Edward Abbey.
Ja, ist irgendwie so ein Literaturklassiker irgendwie. Lies mal den Klappentext.
Nein, die Wildnis ist kein Luxus, sie ist eine Notwendigkeit für den menschlichen Geist und so unerlässlich für unser Leben wie Wasser und gutes Brot. Schön, dass da gutes Brot steht und nicht einfach Brot.
Ja.
Weil Brot ist doch unerlässlich, wenn es scheiße ist. Geil. An der spektakulärsten Wüstenlandschaft im Herzen Amerikas, das Arx Nationalpark, steht im Mittelpunkt dieses einzigartigen Buchs von Edward Abbey, das alles zugleich ist. Naturbeschreibung, Polemik, Kampfschrift der Umweltschutzbewegung und die Autobiografie eines Rangers Ende der 50er Jahre in der Wüste Utahs. Klassiker des amerikanischen Nature Writings. Wie geil, das klingt, als wenn jemand ein Buch für mich geschrieben hätte.
Oder? Ich fand es auch.
Einfach random aufgeschlagen auf Seite 150. Wenn sich der Mensch lang genug in der Wüste aufhält, kann er, wie andere Tiere auch, lernen, Wasser zu riechen.
Es klingt so krass, als wäre es für dich geschrieben, ist absurd.
Alter, ich will Wasser riechen können.
So, okay.
Vielen Dank. Gib dir kurz eine Faust.
Yes. Ah. Dazu kommen wir später nochmal zurück, wenn wir über Hangman Adam Page und Will Ospreay sprechen.
Ohne Scheiß, ey.
Ja, wir waren bei der Top 7.
Ich kann nicht aufhören, jetzt hier zu lesen.
Ja, kannst ja da Inspirationen drin suchen, weil wir sind immerhin in der Wüste Arizonas für unser Szenario.
Geil. Der alte Roy war in Gedanken. Wer ist wohl der alte Roy?
Man weiß es nicht.
Roy ist kein Mormone und auch kein richtiger Christ.
Aber ich hätte gedacht, es wäre ein Pferd.
Er glaubt nicht ernstlich an ein Leben nach dem Tod. Und wie er zu sterben fürchtet, klingt für mich gar nicht so schlecht. Okay, ich lese das irgendwann anders.
So, okay.
Roy, Alter, kein Mormone und kein Christ. Was will er denn dann sein? Drauf?
Ach so, genau, weil du Schreibmaschinen-Snob bist, jetzt wo du eine Schreibmaschine hast.
Ja.
Richtig.
Ja.
Also drei Dinge. So, ich würde noch...
Ich wurde vieles genannt in meinem Leben. Schreibmaschinen-Snob war bis jetzt noch nicht dabei.
Weil du bist ja auch erst seit ein paar Tagen einer.
Ja.
Das kommt noch.
Ja.
Stimmt. Wie geil ist eine Schreibmaschine, ganz ehrlich.
Ja.
Fantastisch.
Geiles Hot Mamas Sunny's Caribbean Sauce.
Auch das ist richtig.
Geil. Steht jetzt so neben meinem Nasenspray.
Na, das ist auch ein geiles Stillleben hier einfach. Spicy Chicken Barbecue Soße, Kindernasenspray und Paulaner Hefeweißbier vor einer fast bis zum Grund runtergebrannten, faustdicken gelben Kerze. Es ist wirklich so ein geiles Stillleben.
Und daneben thront so eine kleine Mini-Tischblume.
Das ist so herrlich.
Ah. Ja.
Okay, also wollen wir die Top 7 noch fortsetzen?
Ja, bitte unbedingt. Also Schreibmaschine, riesige, 10 mal 10 Meter.
Ja, okay, das war jetzt das dritte oder vierte?
Zweite, oder?
Wir hatten Ambulance, wir hatten Abgrund, wir hatten riesige Schreibmaschine.
Also du willst, dass eine Ambulance im Abgrund hinter der Linie steht?
Nein. Ich frage wirklich, was könnte hinter der Linie alles sein?
Ja.
Ein Abgrund ist eine Option.
Ja.
Es muss nicht alles einen Abgrund haben. Du sagst eine riesige Schreibmaschine hinter einem Abgrund noch.
In einem Abgrund.
Ja, genau. Ich nehme nur ein Ambulance, weil ich finde, dass das wirklich die logische Fortsetzung ist, was hinter dieser Linie stehen
das
sollte.
Das wäre logisch.
Ja.
Ja, rein infrastrukturell gedacht.
Tatsächlich, ja. Man könnte aber auch eine Auswahl von Fahrzeugen dahinstellen. Zum Beispiel eine Ambulance, einen Leichenwagen Und ein Eiswagen.
Ja. Stark. Dann kann sich der Gewinner aussuchen, wo er den Toten reinbringt oder den Verletzten. Man weiß ja nicht, ob er tot ist.
Ja.
Ja, finde ich gut. Boah, ich gucke mich mal hier so um.
Oh, ich habe noch einen Gedanken.
Ja.
So ein extrem grünes, sehr dichtes Gebüsch, dass man da drin verschwinden kann wie Homer Simpson, aber mit so einem Stretcher. Also man stellt den dann so auf und schiebt den da so rein.
Stark.
Quasi, so, dass er verschämt verschwindet als Loser.
Wie hieß nochmal diese Show von Simon Gose-Johann? Wo er Leute verarscht hat, immer auf der Straße. Weißt du, was ich meine?
Die Simon Gose-Johann-Show? Keine Ahnung.
Ja, die hieß tatsächlich so, glaube ich. Da hat er auch immer, er hat so einen Sanitäter gemimt, der irgendwie jemanden auf dem Stretcher hatte und dann einfach so in der Stadt, so wenn da so eine Oma die Straße herging oder so, hat er dann quasi die Person einfach ins Gebüsch gemacht und ist weggefahren mit seinem Wagen. Das war mega lustig immer. Ja, also Gebüsch ist stark.
Ja.
Ein Trampolin in einem Abgrund. Dass er immer wieder zurückkommt, quasi.
Oh, vor allem, wenn Ricochet dann darunter gestoßen wird, dann landet er, ja, so wie bei, nach diesem Salto aus dem Ring raus, weißt du?
Ja.
Damals,
ja,
in der Fehde mit Velveteen Dream.
Ja.
Auf dem Gipfel seiner Lässigkeit.
Ja.
So, oh, und genau so steht er dann immer wieder da.
Kommt immer wieder zurück. Ich möchte, also, wenn das Stretcher-Match ist, möchte ich eins zwischen Ricochet und Javon Evans.
Stark.
The most bouncy man in Wrestling.
Ja, geil. Sehr gut. Trampolin, ja, ist sehr gut. Ist auch noch besser als so eine gepolsterte Wand, gegen die man das schiebt, sodass es auch immer wieder zurückkommt.
Ja, ja.
Okay. haben wir noch einen.
Ja.
Ein Verbrennungsofen.
Boah, Alter.
Ich denke, Ricochet gewinnt das.
Verbrennungsofen. Alter. Eine Mausefalle lieber.
Geht auch. Aber gigantische Mausefallen im Wrestling sind bereits durchgespielt.
Ja, Shoutout Johnny Knoxville.
Und Sami Zayn.
Gut, hätten wir das geklärt.
Ja, Ricochet gewinnt das. Also jetzt mal ganz im Ernst, du kannst mir nicht Ricochet gegen Mark Briscoe ansetzen und gegen Ricochet bucken. Nee. Das geht halt nicht. Also egal wie sehr Ricochet Full Heel und Arschloch sein soll,
ja,
Mark Briscoe ist auch so... Ich habe viel Liebe für Mark Briscoe.
Ja.
So, aber der ist halt schon einfach ein laufender, geiler, wrestlerisch geil anzusehender, wahnsinniger Gag.
Ja.
So, und Ricochet hat aller Übertreibung in seinem Gimmick zum Trotz sehr ernsthafte Ambitionen. So, Ricochet muss das gewinnen. Gerade mit so einer Stipulation.
Sure, klar. Ansonsten Ricochet einfach, er darf, glaube ich, gerade sein, wer er sein möchte. Mhm. Ich glaube, Ricochet ist im Real Life auch wirklich ein Troll, so. Das ist ja online schon immer irgendwie, wer den immer verfolgt, so. Ist auch echt krass, der Typ, so. Ist auch dumm zum Teil.
Ja.
So, und der darf diese Persona, es ist ein bisschen, als wenn er seine Online-Persona einfach in den Ring jetzt überträgt, so.
Ja, stimmt.
Und das noch garniert mit halt wirklich so einem sadistischen Wahnsinn in der Swerve-Fehde.
Mhm.
Und das immer weiter so ein bisschen ins Absurde führt, dieses Lachen, was er hat als, ich sag mal in Anführungsstrichen, Catchphrase und so, also das macht ihm sichtlich Spaß und er kriegt's gerade gut hin, den Heat geil zu kanalisieren, denn er bekommt viel Heat, er funktioniert.
Ja, und macht trotzdem im Ring all die geilen Sachen, die er halt immer macht.
Ja.
So, das ist schon geil. Ich mag auch seinen Finisher sehr gerne. Ich mag, dass er angekündigt wird mit Show some love for Ricochet,
ja,
so dass da diese Ankündigung schon, ja, drin steckt, diese Bitte darum, so,
ja,
ja, ist schon cool, ist schon cool in seiner Uncoolness.
Und Mark Briscoe ist so ein Typ, den willst du eigentlich in deiner Promotion haben. Das ist so ein Undercard mal bis upper Midcard Worker, den kannst du immer so einsetzen, der macht jeden Scheiß mit. Der ist mal so, wenn Matches anfangen, ich bin mal erst so, wenn Mark Briscoe Match angeht, dann denke ich so, oh, guck sie das jetzt an, so, irgendwie jetzt nicht so Bock. Aber dann dauert's immer so 5 Minuten und dann hat er mich so ein bisschen.
Mhm.
Weil der irgendeinen weirden Scheiß macht.
Voll.
Der ist halt sehr anders als alle anderen. Der ist halt super unique.
Ja.
Und das macht dann doch wieder Spaß. Und dann bekommt er mich immer. Der kriegt mich immer wieder neu. Und nach dem Match verliert er mich wieder.
Mhm.
Und dann hat er mich wieder. Also, aber das ist spannend.
Und als genau das ist er halt auch einfach unkaputtbar, ne? Du kannst Mark Briscoe, ja, alles verlieren lassen, jemals. Und er wird trotzdem immer wieder,
ja,
legit sein am Ende des Tages. Ja. So, klar, wegen der fantastischen Historie, die er im Tag Team mit seinem Bruder hat, so. Aber gleichzeitig auch eben, weil er das im Ring liefert. So, weil genau. er im Ring dir alle Argumente liefert, weswegen du dir denkst, ja, na klar kann der halt auch einen Ricochet schlagen, warum denn nicht? So, geh dir doch an.
Ja.
So, das ist schon geil. Das ist schon wirklich geil, ja. Schön gesagt. So jemanden wie Mark Briscoe will man wirklich haben. So ein Glue Guy. Der hält den Laden halt zusammen, so.
Genau.
Der schiebt kein riesen Ego vor sich her, so, der macht einfach den Job. Und ich glaube, es macht echt Spaß, mit Mark Briscoe zu arbeiten.
Ja, voll.
Geil.
Cool. Hab ich dir das gegeben oder du mir?
Das weiß nur
ich
Gott.
Ich hab's dir.
Okay.
Das weiß nur Gott. Ich hab dich gefragt, was ein Stretcher ist oder wo der herkommt.
Alles klar, dann wusstest du's. Dann warst du's. Sehr ja. gut. Oh, gibt es kein Wasserstoffperoxid mehr? Oder warum hat Kazuchika Okada jetzt keine blonden Haare mehr, wenn er auf Speedball Mike Bailey trifft für den AW Continental Title?
Das stimmt, sind anders jetzt, ne? Seit Cody hat alles mitgenommen damals. An Farbe.
Alles klar, beste Begründung.
Okada hat noch die Reste aufgebraucht jetzt. Ja, Okada gegen Mike Bailey, auch wild. Mike Bailey ist ja jetzt auch da, stimmt. Ja, AW Continental Championship. Okada ist ja einfach 10 Jahre lang Main Eventer gewesen, so.
Ja.
Heftigsten Wrestler der Welt, so, im Ring unfassbar gut. Legendäre Matches gemacht, so in New Japan Pro Wrestling. Der ist jetzt halt bei AW und hat ein bisschen Spaß noch so. Der schont sich jetzt ein bisschen, der macht nicht viel. Ich glaube, das ist für so einen Okada, nach den Jahren, die er so hinter sich hatte in Japan und diesen Killer-Matches und so, ist das eigentlich voll der geile Spot für ihn. Also ich jetzt wirklich von ihm gedacht, so ist das, glaube ich, einfach gerade eine schöne Sache in dieser Phase seiner Karriere. So. Und jetzt kommen da halt so Leute wie Mike Bailey und wrestlen ihn. Ich glaube, dass er gerade einfach den Anspruch hat, Spaß zu haben. Und ein bisschen was zu probieren und dann ist da so Mike Bailey, der ist irgendwie lustig und cool im Ring so und dann wrestlen die jetzt einfach. Viel mehr ist, glaube ich, dieser Aufbau auch generell nicht oder ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch verpasst, aber ich glaube, eine richtige Blutsfehde steckt da jetzt nicht drin.
Nee.
So, Bailey ist ja auch erst seit 5 Minuten dabei bei AEW, hat ein mega seltsames Debüt da so, als er so komische Promo hatte mit Kenny Omega damals. Ja, keine Ahnung, wird ein geiles Match, interessiert mich ein Scheiß, aber wird schon gut anzusehen. Okada gewinnt.
Das ist so geil. Was schätzt du, wie groß der Altersunterschied zwischen Kazuchika Okada und Mike Bailey ist?
Boah, Bailey ist so ein Typ, den kann man gar nicht schätzen. Der, weißt du, der kann 21 sein, der kann aber auch 35 sein. Das ist total wild. Der macht das schon ein paar Jahre. Ich schätze 10 Jahre.
Nee, ist falsch. Was schätzt du, wie alt ist Okada?
Okada ist 36?
37. Und Mike Bailey ist 3 Jahre jünger? 4 Jahre jünger. 3 Jahre jünger. Ja.
Wird halt präsentiert wie ein Kind, ne?
Ja! Das finde ich halt so krass. So. Das finde ich halt, also von seinem ganzen Gehabe und so, ne?
Ja.
So,
Karate-Kid.
Genau, sehr so over-the-top Karate-Kid-mäßig.
Ja.
Nur halt nicht Kid. So.
Ja.
Ja. Naja, gut.
In krass, Bayern. Ich bin älter als Okada. Jetzt.
Ja.
Ich habe auch eine Schreibmaschine, du Pisser, Okada.
Ja, Okada hat auch eine Schreibmaschine.
Ich glaube nicht, dass Okada eine Schreibmaschine
hat. Wenn er eine Schreibmaschine hat, dann hat die 5 Buchstaben.
Bitch. Und jetzt, ich fand's so geil, wie er es bei Dynamite nicht gesagt hat, als er nochmal zurückkam. Ja. Er hat ist so ein göttlicher Moment.
Und wie er seine Lippen schon zum B geformt hat. Großartig, ja.
Wundervoll.
Also, das ist halt das Ding. Ich finde, ich fand Okada am Anfang echt weird, weil es so ein krasser Bruch ist mit allem, was man gewohnt war vorher so.
Ja.
Und weil die Young Bucks als Sprachrohre nebendran halt das Ganze noch viel absurder gemacht haben.
Ja.
Jetzt, wo Okada weitgehend einfach so sein Okada-Ding macht, ohne die Young Bucks direkt im Schlepptau zu haben, finde ich das schon wieder viel unterhaltsamer, um ehrlich zu sein.
Mhm.
So, jetzt ist diese Einfachheit dieser ständigen Bitch-Catchphrase ist nach dieser Zeit, wie lange das jetzt schon geht, auch etwas, dem ich einen gewissen Respekt einfach abgewinnen kann. So, da muss ich halt was sagen, so, ey Mann, das so lange durchzuziehen auf so stumpf und so konsequent, das ist schon wieder witzig. Einfach deshalb. Ist es? So, und ist so. Es? Diese Phasen muss ein Running Gag halt auch durchlaufen, weißt du? Ein Running Gag ist mal witzig, mal nicht witzig, dann wieder witzig, dann eigentlich nur witzig, weil er mal witzig war. Und dann irgendwann auch einfach nur noch witzig, weil man ihn immer noch macht, ganz egal, ob er jemals witzig war. So, ja. Und Okada ist da schon an einem geilen Punkt. Ich mag das tatsächlich gerne. Mike Bailey finde ich auch total weird. Wenn Mike Bailey jetzt verliert, ist das schon eine Klatsche für ihn. Ich glaube, der ist bisher ungeschlagen, wenn ich das jetzt richtig mitgeschnitten habe.
Ja, der wurde nicht gepinnt, ja.
Aber, ey, das wird scheppern, das wird ganz geil. So, die sind geil unterschiedlich, die beiden. Aus wrestlerischer Sicht habe ich da voll Bock drauf, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man Mike Bailey auch mit dieser Präsentation, die der gerade hat, gegen diesen gestandenen Okada, weil es halt wirklich so ist, Mann gegen, in Anführungsstrichen,
Kid. Maus. So. Mann gegen Maus.
Ja. kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ausgerechnet der mit diesem Aufbau Okada schlagen kann. Ich gehe auch hier mit Okada und wir sind uns schrecklich einig mit allen Matches.
Ja. Dann gebe ich dir doch mal eins, wo es tendenziell spannender ist vielleicht. Jamie Hayter gegen Mercedes Moné. Es geht um das Owen Hart Foundation Cup Finale der Frauen.
Und damit auch darum, für All-In Number One Contender für den AEW Women's Title zu sein.
In Texas, ja.
Das heißt, für Jamie Hayter wäre es die Möglichkeit, den Titel zurückzubekommen. Sie hielt ihn ja mal bereits. Und für Mercedes Moné wäre es ein weiterer für ihre Trophäensammlung.
Ja. Sie hat ein Belt Collector Gimmick immer noch, ne?
Ja.
Ja.
Basically, ja. Das und CEO. Ich mag Jamie Hayter. Ich mag diesen Retro-Vibe der zurückgekehrten Jamie Hayter sehr gerne. Egal, ob man sie jetzt als, ob man sie mit Scooby-Doo in Verbindung bringen will, wie Mercedes Moné das gemacht hat. Für mich ist sie auch immer ein bisschen, je nachdem, welche Farbe ihre Kleidung gerade hat. Wenn sie gelb ist, ist sie für mich April O'Neil, von den Turtles.
Ja.
Aber meistens ist sie für mich die Protagonistin von No One Lives Forever. Ich weiß nicht, ob du No One Lives Forever kennst.
Nee.
Das ist so eine Videospielreihe, so ein Ego-Shooter, in dem man halt so, der ist so ein bisschen, nicht nackte Kanone, sondern das andere. Wie heißt denn das nochmal? Ach, so eine bekannte Filmreihe mit Michael Myers. Ah!
Ah!
Mit kleinem abgespreizten Finger. Ich komme nicht auf den Namen.
Mini-Me.
Ja, genau. Der kommt auch drin vor. Ich komme nicht drauf, wie diese Filmreihe heißt.
Alter, ich auch nicht.
Es wird uns gleich einfallen.
Wie krank ist das denn jetzt?
Ja, jedenfalls daran angelehnt ist das so ästhetisch, so 70er-Jahre-mäßig. Und man spielt da halt in so einem Ego-Shooter halt jemanden, der basically, also eine Heldin, die halt basically aussieht wie Jamie Hayter. Und es ist super geil, hat einen geilen Humor, war fantastisch. So Early 2000er, geiles Ego-Shooter-Spiel.
Austin Powers,
ja. Genau. So, in dem Vibe, so da sortiere ich Jamie Hayter ein.
Ja.
Das drückt alle richtigen Retro-Buttons, die nicht schon totgeritten sind im Wrestling. Das ist halt das Geile daran. So.
Stimmt.
Ich mag auch ihr Bizeps flexen und so, das ist alles cool. Ich finde tatsächlich, dass das Interview, was Jamie Hayter mit Renee Paquette und Mercedes Moné in Ring hatte, ein sehr geiler Schlagabtausch war zwischen den beiden, so, wo Jamie Hayter für mich auch einen guten Punkt gemacht hat, so in einer Fehde, die sonst sehr platt war, fand ich, so von den Motivationen der beiden her. Dieser Gegensatz zwischen der ich brauch das Jamie Hayter und der ich kann halt Mercedes Moné, war da für mich ganz geil auszumachen, auch weil Mercedes Moné sich gut zurückgehalten hat. Weißt du, die hat nicht so auch so einen halben Aufsatz zurückgesagt, sondern ist eher kurz gehalten. Das hat man auch nicht allzu oft.
Ja.
Das ist so ein Ungleichgewicht vom Sprachvolumen her gibt.
Generell aber eine gute Entscheidung, Mercedes Moné so wenig wie möglich reden zu lassen.
Ja, wobei in ihrer Heel-Rolle geht das halt. So, da funktioniert das für mich wieder. Aber hier fand ich es besonders geil. Habe ich Bock drauf. Wird wrestlerisch, glaube ich, richtig geil. Könnte so ein halber Showstealer sein, so, weil beide haben einfach gut was zu zeigen, gut was zu beweisen, so.
Ja.
Aber ich bin hier schon bei Mercedes Moné gegen Toni Storm für All-In. Und das ist dann für mich das Ding. Es ist einfach die größere Geschichte für mich als die Comeback-Story von Jamie Hayter, so, weil die kannst du wunderbar weitererzählen mit all dem, was sie jetzt so schon mal gesät hat, ne? Kann ich's noch und so weiter und so fort. Ja. Ein schönes Motiv, so eine Niederlage dann einzustecken und sich dann wieder richtig zurückzukämpfen. So, das wird ihr viele Sympathien nochmal einbringen und Mercedes Moné, ey Mann, die kann halt nicht ewig alle Gürtel halten und solange sie viele davon hat, ist das die ideale Situation, um sie gegen Toni Storm in einer epischen, dramatischen Filmreferenzorgie bei All in den Ring zu schicken. So, weil ich glaube, ein größeres Women's Match kann AEW gerade nicht machen und das werden sie bei All in tun.
Ja, ich würde noch viel einfacher ansetzen. Du willst halt einfach bei All in Texas eine klare Face-Heel-Aufteilung, glaube ich.
Auch wahr.
Ich glaube, das war mein erster Gedanke, weswegen Monet das hier holen sollte. Aber natürlich hast du auch recht, dass das von allein auch von den Namen her die größere Nummer ist an sich. So, ne? Jamie Hayter muss jetzt erstmal tatsächlich gerade wieder ein bisschen Comeback arbeiten erst. So. Und ich sehe sie da deshalb noch gar nicht jetzt im World Title Picture für eine der größten Shows des Jahres. So. Deswegen glaube ich auch, die wird noch sich weiter hocharbeiten müssen, ein bisschen durch die Midcard ficken vielleicht. Jamie Hayter ist gut. Ja, und Moné macht das hier. Promo fand ich auch eigentlich ganz angenehm. Also ich habe seit langem mal wieder eine Monet-Promo gesehen dann so, weil eigentlich skippe ich die immer, weil ich die nicht ertrage. Mhm. Egal ob Heel oder Face, mir macht fürchterlich. Ja, ich vermisse ein bisschen meine alte Jamie Hayter.
Verstehe ich.
Ich war damals schon wirklich großer Fan von ihr, in ihrer Zeit als Champ auch und davor vor allem, wo sie dann einfach auch mehr oder weniger vom Publikum face geturnt wurde damals. Mhm. So, sie war ja an der Seite von Britt Baker, ne? Damals.
Ja.
So, das war eine schöne, organische, richtig natürliche Story. So, und jetzt kommt sie, glaube ich, als jemand wieder, die sie sein will. So, das ist, glaube ich, auch so eine Entscheidung. Sie will das zeigen, was sie gerade zeigt. Das hat ihr auch niemand gesagt. Tony Khan setzt sich nicht dahin und sagt, hey, seh mal aus wie Velma Dinkley oder Daphne Blake. Ich weiß nicht, wer von Scooby-Doo diese, die jetzt genau die ist und wer die andere.
Ja.
Daphne passt mehr zu der Nerdigeren. Ja, deswegen, also rein persönlich vermisse ich meine alte Jamie. Und aus persönlichen Gründen wird sie deswegen hier verlieren, weil ich sauer bin. Sei nicht, wer du sein willst. Sei, wer ich sein will.
Ja. Was? Du willst zu Jamie die alte Jamie Hayter sein?
Was? Ich möchte nicht Jamie Hayter sein.
Alles klar.
Ich möchte Jamie Hayter mal... Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nicht Jamie Hayter sein. Ich glaube, es tut auch weh, Jamie Hayter zu sein.
Das stimmt.
Man möchte kein Wrestler sein.
Nee,
die stimmt. Stehen morgens auf und haben Schmerzen.
Ist so.
So richtig.
Ja.
Edge hat mal gesagt, nach einem aktuellen Match so braucht er eine Woche, um wieder vernünftig laufen zu können. So in dieser Phase seiner Karriere. Eine Woche, dann ist er erst wieder so richtig gerade und so.
Hey, jetzt kann man aber auch sich fragen, ob Edge überhaupt gerade läuft, so breitbeinig, wie er seit Jahrzehnten die Rampe da runterkommt, was vernünftig laufen ist. Aber ich verstehe das, ja. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es echt scheiße ist, von dem Kack zu recovern.
Ja. Von dem Kack zu recovern. Wir haben immer noch alles identisch getippt. Was soll das?
So ist das Leben manchmal.
Ich hole mir mal gerade noch ein Bier.
Ja.
Willst du auch noch?
Nee. Ich habe, glaube ich, noch hier so eine halbe Spezi. Ja. Bin ich dran? Muss ich dir ein Match geben? Okay. Dann werde ich es tun. Guck mal. Hier sind noch deine Guys. Undisputed Era. Ah, nee, warte. Paragon.
Parami.
Aber nicht zu verwechseln mit Undisputed Era, denn es sind Adam Cole, Kyle O'Reilly und Roderich Stark gegen die, Zitat, Big Three of the Don Callis Family, nämlich Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher und Josh Alexander in einem Trios-Match. Ja, einfach nur, weil Adam Cole gesagt hat, ja, die schlagen wir doch. So ungefähr.
Ja, ich habe keine Ahnung, warum dieses Match auf der Karte. So viel AEW habe ich nicht gesehen. Vermutlich findet das bei Collision statt, was ich seit 4 Jahren nicht gesehen habe.
Ja, aber es ist wirklich so, das Match wurde angesetzt bei der gestrigen Collision. Halt einfach wirklich, wirklich so. Adam Cole hat einfach gesagt so, ey Mann, ich fordere die jetzt heraus. So nachdem Kyle O'Reilly und Roderick Strong ein Match gewonnen haben, so, ey, ich fordere die heraus. So, oder Roddy? Ja, Mann. So ungefähr war das. Und dann kam Don Callis später und war so, ey Mann, Adam Cole hat euch herausgefordert. Nehmt ihr das an? Ja klar, nehmen wir das an. Ich gebe dir sogar die Big Three. Und dann war das Match gemacht. Das war
dein Ernst? Wirklich, das ist ja. Was ist denn ein Paragon? Ist das was Mathematisches?
Weiß ich nicht. Das Wort kommt mir bekannt vor.
Ich guck mal, Victionary.
Ist das nicht irgendwas, sowas ähnliches wie so... Wie was?
Ein Paragon, das hört sich für mich irgendwie Kassenblock, Rechnungsblock, was Synonyme davon. Das erste Synonym für Paragon ist anderthalb Cicero.
Stark. Mich
verarschen? Anderthalb Cicero? Ja, ich würde ein halbes Kilo Hackfleisch nehmen und ein anderthalb Cicero.
Aber, also, ist das nicht sowas ähnliches wie so ein Standard oder so ein Scheiß? Oder so, weißt du, so Messlatte?
Ja, Maß oder Schriftgrad. Ich habe hier ein Beispiel. Die Registrierkasse konnte den Paragon nie völlig verdrängen.
Aha.
Ich glaube, ich muss mir das bei Google Bilder angucken, was ein Paragon ist.
Es scheint viel diverse Bedeutung zu haben. Synonyme: Paradigma, Exemplar, Beispiel, Quintessenz, Inbegriff, Standard, Ideal. Jemand mit außergewöhnlichen Verdiensten, sagt irgendein Dictionary-Seite.
Okay, es ist nicht eindeutig zu klären, was ein Paragon ist. Meine Damen und Herren, nicht eindeutig zu klären.
Ja. Warum dann? Naja, gut, okay.
So, wir befinden uns irgendwo im Supermarkt, aber auch bei Messlatten.
Es heißt halt sowas ähnliches wie Undisputed, nur ohne Undisputed drin, weil es wäre ja auch kompliziert gewesen, wenn man Undisputed Kingdom wieder getrennt hätte in Undisputed Era und The Kingdom. Obwohl das total sinnvoll gewesen wäre und sehr einfach nachzuvollziehen für alle. Aber naja, jetzt also Paragon.
Nachdem, wie du es gerade erzählt hast, ist dieses Match auf dieser Card, um einfach ein paar Leute auf diese Card zu bringen. So, also was soll das? Ne? Kyle Fletcher hat einfach die letzten Monate eine sehr präsente Rolle und darf halt bei einem Pay-Per-View nicht fehlen. Deswegen hat man ihm jetzt dieses Match gegeben und auch den anderen. Also, ne, du willst ja auch wahrscheinlich einen Adam Cole mal wieder irgendwie bringen. Takeshka genauso. Ja, interessiert mich nicht. Trios-Match. Geht zum Titel? Ist irgendwer von den Trios-Champ? Nee.
Nee,
das aber sind hier Adam Ops,
Cole.
Ne?
Adam Cole ist aber Champ.
Wer ist denn gerade AEW Trios Champ eigentlich?
The Ops,
ja. Okay. Weil das gibt's ja auch nochmal in Ring of Honor, ne?
Ach so, da bin ich mir gar nicht sicher, ob die Ring of Honor oder AEW Trios Champs sind. Keine Ahnung, frag mich das nicht.
Haben die immer noch so viele Titel, die Ficker?
Naja, aber Adam Cole jedenfalls ist TNT Champ.
Ist das so?
Ja.
Ist das so?
Ja.
Okay. Gut. Ist mir auch egal.
Dass du das nicht weißt, spricht dafür, dass du wirklich nie Collision gesehen hast in den letzten 42 Jahren.
Nein. Wirklich nicht. Don Callis Family gewinnt hier, weil es die heftigeren Motherfucker sind.
Ja, sehe ich auch. Also vor dem letzten Match, glaube ich, habe ich das Gefühl gehabt, dass Kyle O'Reilly und Roderick Strong eher so aus Niederlagen kriechen und Adam Cole so derjenige ist, der die so ein bisschen oben halten muss.
Ja.
Also klar wäre das für die jetzt natürlich geil, wenn die jemanden wie die Don Callis Family hier so wegbürsten und so. Aber ey Mann, es sind halt einfach Takeshita, Kyle Fletcher und Josh Alexander, Alter.
Überwrestler, einfach 3 Stück.
Die sind halt alle 3 so groß und muskulös wie die anderen 3 zusammen, so.
Als eine Person dann, ja.
Es ist wirklich crazy. Es ist wirklich kein Vergleich.
Das sieht lächerlich aus, wenn man das gegenüberstellt. Genau,
wie das aussehen wird, wenn man die gegenüberstellt, so.
Ja. Stimmt.
Und da können Paragon auch noch so geile Ficker sein, so. Die machen ja auch Bock, sind ja 3 geile Typen, so.
Legenden.
Ja, aber Konosuke Takeshita und Kyle Fletcher allen voran, so Josh Alexander hänge ich da so ein bisschen hinten dran. Der ist noch dabei, sich zu etablieren, ist aber halt auch einfach schon deutlich älter als die beiden anderen.
Ja.
Ey Mann, die sind halt die Zukunft, ne? Takeshita und Kyle Fletcher.
Total.
Das sind einfach richtig krasse Typen, so.
Ja.
Für solche Dudes steht AEW für mich, so. Und genau deswegen musst du dann einfach mal über jemanden wie Adam Cole mit dem großen Namen, den er hat, und Kyle O'Reilly und Roderick Strong, auch mit der Historie, die die haben, einfach mal drüber mähen und die wegbürsten, Alter.
Sie. So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn das ein Handicap-Match wäre, nur Takeshita und Fletcher auf der einen Seite, würde ich dir immer noch Don Callis Family als Sieger geben.
Ich auch.
Ohne Scheiß. Und Josh Alexander ist halt gut. Ja. So, das heißt, er ist ja auch noch dabei.
Voll. Ja, ja. Sehe ich auch so.
Okay, fuck it. Fuck it off. Anarchy in the Arena Match.
Ja.
Ah! All-Star-Team, muss man ja fast schon sagen hier.
Ja.
Kenny Omega, Swerve Strickland, Willow Nightingale and The Orbs. Samoa Joe Powers, Hobbs und Shibata. Gegen die Todesreiter. John Moxley, Claudio Castagnoli, Marina Shafir, Wheeler Yuta. Und die Young Bucks. Was für eine wilde Zusammensetzung von Menschen.
Und die Young Bucks.
Anarchy in the Arena, Alter. Sechste Mal schon jetzt.
Es ist verrückt. Es ist geradezu verrückt. Ich weiß gar nicht. Haben die Young Bucks das Patent auf diese Matchform? Waren die in jedem dabei?
Gefühlt waren die eben jedem dabei.
Ah, nee, ich glaube nicht. Nee, tatsächlich nicht.
Erinnerst du viele von denen?
Man darf es ja nicht verwechseln mit Stadium Stampede. Das gab es ja auch noch.
Ach du Scheiße, es ist doch einfach identisch.
Nein, natürlich ist es dasselbe, es war nur ein anderer Name für das Gleiche. Warte, ich guck gerade. Es gibt Anarchy in the Arena hat einen eigenen Absatz auf dem Wikipedia-Artikel der Wrestling-Match-Typen,
ja,
und wird dort gemeinsam mit Stadium Stampede geführt.
Ja.
Es gab dreimal Anarchy in the Arena, 22, 23 und 24 bei Double or Nothing. Und tatsächlich waren beim ersten die Young Bucks nicht dabei. Das war noch die Jericho Appreciation Society gegen den Blackpool Combat Club.
Okay.
Ja, und damit sind sie punktgleich mit John Moxley, der war auch in zwei davon drin, macht also auch sein drittes hiervon.
Oh.
Ja. Nun gut, so sei es.
Ich erinnere hauptsächlich das, wo Hangman da mit dem Pferd durch die Arena geritten ist.
Selbstverständlich erinnerst du hauptsächlich das. 90% deiner aktiven Erinnerungen beinhalten entweder Hangman Adam Page oder ein Pferd, die meisten davon beides.
Und die anderen 10% sind einfach fiktive Wunschszenarien, wo ich irgendwas auf einer Schreibmaschine geschrieben habe.
Ja.
Also falsche Erinnerung.
Und relativ viele von deinen Träumen bestehen daraus, wie Hangman Adam Page auf einem Pferd über eine riesige Schreibmaschine galoppiert und dabei ein rührseliges Gedicht schreibt.
Wer das nicht weiß, Hangman Adam Page ist tatsächlich Kinderbuchautor. Der hat mal ein Kinderbuch geschrieben.
Ja, Hangman Adam Page, Robert Habeck, einfach eine Person.
Robert Hangman Habeck, ja, ist wirklich ohne Scheiß.
Habeck Adam Page.
Habeck Adam Page, oder? Kommt beide auch aus so einem komischen Wüstenland.
Ja.
Also Schleswig-Holstein. Ja.
Wunderbar. Alter Schwede. Aber gut, wir sind noch nicht bei Hangman Adam Page, wir sind erstmal noch bei Anarchy in the Arena.
Ja.
Ja. Ja, irgendwie, also ich finde die Genese dieses Matches ungefähr so anarchisch und chaotisch, wie das Match dann ist. So, also weil irgendwie Samoa Joe hatte halt ein Match mit John Moxley um den Titel und deswegen hängen seine Ops-Buddies da so mit drin.
Mhm.
Und dann kam aber auch immer Willow Nightingale mit raus, so als Equalizer für Marina Shafir. Und dann kam aber auch Swerve Strickland mit raus, weil der hat ja auch ein Problem mit den Death Riders. Und dann kam auch Kenny Omega mit raus, weil der hat auch ein Problem mit denen.
Ja.
Und schon stehen sie alle irgendwie da und haben ein Problem mit den Death Riders.
Ja.
Und die Young Bucks finden die Death Riders irgendwie witzig. So. Ja, so basically das. Also, ne? So treten die auf als Founding Fathers of AEW.
Ja.
So. Keine Ahnung. Also eigentlich müssten die es ja scheiße finden, weil die ja schon irgendwie mehr oder weniger den Titel in Geiselhaft haben und einfach random ihre Angestellten verletzen. So, also jetzt mal im Ernst. Theoretisch müssten sie als EVPs absurde Klagen am Hals haben von Bryan Danielson und so weiter und so fort.
Ja.
Wegen halt Mordanschlägen von John Moxley und den Death Riders.
Ja.
Aber gut, sie finden es stattdessen lustig. Okay.
Die Kommentatoren sagen halt die ganze Zeit, man weiß nicht, was für Absprachen hinter den Kulissen zwischen den Death Riders und den EVPs stattfinden.
Ja.
Also dieses Mysterium, warum die zusammen sind, wird schon in den Shows auch präsent gemacht.
Ja, ja, und dann gibt's dann halt so Szenen, wo man so eine offene Tür sieht, wo dann halt im EVP-Büro dann John Moxley drin sitzt. So.
Ja.
Ja. Ja. Das würde John Moxley sehr viel Zauber nehmen, ehrlich gesagt, wenn er halt gar nicht so sehr der Bane ist.
Mhm.
Also das finde ich ja witzig, ne? Dieses Death Riders-Ding ist gar nicht so weit weg von diesem richtig absurd bekackten Gimmick, das er in seiner Bane-Phase bei WWE hatte. So.
Ja.
Dieses,
und mit Gasmaske rauskam.
Genau, dieses so Untergrund-Kult-Führende, Ding. Das ist wirklich nah dran. Es ist halt natürlich nur viel weniger peinlich als dieses Gasmask-Bang-Thema bei WWE. Ja. Aber wie gesagt, für mich nimmt diese das Wohlwollen von Matthew und Nicholas Jackson für John Moxley nimmt dieser Idee von John Moxley als halt Geiselhalter des AEW World Titles total viel Zauber weg, weil es dadurch halt nicht mehr subversiv ist. So, Es ist einfach, es ist nicht mehr er gegen das Establishment, es ist einfach nur er gegen die anderen Wrestler. Das ist irgendwie weniger Zauber da drin für mich. Ist aber egal jetzt. Es könnte das krasseste Anarchy in the Arena Match ever werden. Allein schon, weil mit Swerve Strickland ein absolut Wahnsinniger hier drin ist, was seine Bereitschaft, absurde, schmerzhafte Dinge anzunehmen oder zu verursachen angeht. So, der halt nebenbei ein fantastischer Wrestler und einer der geilsten Charaktere im Wrestling ist. So, einer meiner Top 3. Und ich finde halt richtig nice, dass Marina Shafir und Willow Nightingale hier drin sind. So, ich mag das voll gerne, dass es kein Männerding ist. Ich weiß nicht, wie viel Kenny Omega nehmen kann und will in dieser Phase seiner Karriere so. Ja. Ich weiß dasselbe nicht von Samoa Joe. Ich weiß das auch nicht von Shibata. Der hat auch echt viel Scheiße einstecken müssen, was seinen Körper angeht. Aber die drei anderen, die hier drin sind, die in Anführungsstrichen Jungspunde, egal, unabhängig vom Altersunterschied, auf der Face-Seite so, Strickland, Nightingale und Powerhouse Hobbs, Alter, für die ist das halt ein Debüt in diesem Format und die haben hier richtig was zu zeigen. So. Und diese drei sind für mich das, was das Match interessant macht. Alle anderen sind mehr oder weniger Veteranen in so etwas oder halt einfach krasse Wrestling-Veteranen, die schon alles gesehen haben.
Ja.
Das macht es für mich spannend. Das macht es für mich richtig, richtig spannend. Ich denke aber, die Death Riders sollten das gewinnen. Weil dieser Anarchie-Modus ist etwas, mit dem müssen sie ihre Schreckensherrschaft weiter zementieren. Sie können nicht von so einem losen Verbund von Faces angezweifelt werden können. So, sie müssen stärker sein als das. Death Riders.
Ich kann vorausschicken, das Letzte, was du gesagt hast, ist auch der Grund, weswegen ich mit Death Riders gehe. Genau das. Ich tippe immer auf etablierte Stables und gegen zusammengewürfelte Leute so.
Ja.
Auch wenn die Young Bucks jetzt hier irgendwie gewürfelt sind, aber da ist ja noch irgendwo wahrscheinlich eine Geschäftsabsprache hinter, weswegen das irgendwie wahrscheinlich sinnvoll ist. Aber ja, du musst um Death Riders und auch den Status der EVPs von den Young Bucks, um das zu stärken und irgendwie nicht als einen Witz darzustellen, musst du die eigentlich hier gewinnen lassen. Das ist verrückt. Andererseits ist es Anarchy in the Arena, das ist auch irgendwie egal.
Das stimmt,
weißt tatsächlich. Du? Ja. Es ist halt einfach eines der wildesten Matches, die AEW hat so. Deswegen ist es auch irgendwie immer egal, wer gewinnt.
Ich erinnere mich auch bei keinem einzigen der Anarchy in the Arena Matches daran, wer das gewonnen oder verloren hat. Darum geht's halt auch gar nicht, ne?
Spielt keine Rolle.
Ja, ja. Es geht eher darum, wer wem wie absurd wehgetan hat.
Oh, wie Paige da im Galopp über das ganze Feld geritten ist. Seine Haare wehten. Ja.
Gabelstapler.
Gabelstapler.
Ja.
Okay. Ja, mit Jericho damals und so, ne? Also, ja. Was du am Anfang gesagt hast, stört mich tatsächlich ein bisschen sehr. Das Gimmick von John Moxley ist ja sowieso ein bisschen diffus, so war es immer, ein bisschen kryptisch immer so, aber er hat schon gesagt, irgendwann mal zu Beginn, gegen wen er ist und so. Und er ist halt gegen das Establishment und gegen irgendwelche komischen Kinder, die da Wrestling spielen und so. Also er hat mir in seinem Charakter damals tatsächlich so echt ein bisschen aus dem Herzen geredet so. Also vieles, was er gesagt hat, da konnte ich damals fühlen und hab's auch AEW mal als Kritik so serviert. Deswegen war ich eigentlich ganz froh darüber. Aber die Tatsache, dass er jetzt eben mit den Young Bucks, die halt irgendwie gerade wirklich Gockel-Gimmicks haben, so, ne?
Gock!
Es sind Gockel-Gimmicks!
Ja,
Matthew und Nicholas, weißt du, kommen da raus in ihren Schmuckwesten und so. Also, dass er mit denen zusammenarbeitet, weiß ich nicht. Er wirkte gar nicht so wie ein Typ, der jetzt so nach dem Motto, ja gut, mir ist jetzt jeder Weg recht, um das zu erreichen, was ich will, dass er so in diese Richtung geht.
Nee, eigentlich hat er ja Prinzipien, oder?
Er hat Prinzipien, er geht eigentlich seine eigenen Wege, er macht sich die eigenen Wege, geht über Leichen. Mhm. So, also diese Kompromissbereitschaft, die steht ihm und den Death Riders gar nicht, finde ich. Mhm. Deswegen, das stört mich schon auch sehr, diese Kombination einfach.
Ja. Vielleicht tötet er die mit irgendwann. Aber es ist ein guter Punkt, also dass in seiner initialen Kritik sozusagen, das was er halt auch immer gesagt hat, ne, mit diesem Kinder, die Wrestling spielen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kernelement. Da muss man doch direkt an allen voran die Young Bucks denken.
Der erste, an die du denkst eigentlich. Ja. Stimmt. Komisch. Aber vielleicht ist auch sein größerer Plan, die Young Bucks halt irgendwie zu unterwandern, zu vernichten und im richtigen Moment zuzuschlagen. So, ne? Oder mit einem Panzer drüber zu fahren oder so, keine Ahnung.
Ja, mit einem Panzer ist denkbar.
John Moxley sieht doch einfach immer mehr aus wie Triple H.
Ja.
Das fällt mir immer wieder auf.
Ja, stimmt.
Aber ich mag seine Präsentation. Ich liebe Marina Shafir in ihrer Rolle. Ich hasse alles, was sie im Ring tut. Sie kann nicht wrestlen. Aber ich liebe sie in dieser Rolle.
Ja.
Die macht das perfekt.
Ja.
Finde ich irre mit ihrer stoischen Mimik und so. Wie sie den Koffer trägt und so. Das ist wunderbar.
Wie sie auch grundsätzlich hauptsächlich Männer angreift.
Ist geil. Genau richtig.
Ist fantastisch. Ist wirklich, also, das ist einfach fantastisch.
Ja. So. Sieht einfach wirklich, sieht wundervoll aus in dieser Rolle.
Ja.
Du hast halt noch Gabe Kidd hier drin, ne? Ich weiß nicht, wer Gabe Kidd nicht kennt, der ist bei New Japan gewesen die letzten Jahre.
Ja,
ich mag ihn sehr. Der hat den Heel-Turn vor noch nicht allzu langer Zeit und ist seitdem einfach wirklich ein durchdrehender, richtig krasser, polarisierender Heel so in der Wrestling-Welt und taucht jetzt immer wieder so als Handlanger auf von denen. Ist nicht in diesem Match drin, was ich schade finde, aber der wird hier, glaube ich, auch noch auftauchen. Der hat ja auch John Moxley im Match gegen Samoa Joe geholfen, indem er den Koffer durch dieses Gitter, durch den Cage geschoben hat. Übrigens eines der lahmsten Enden eines Cage-Matches aller Zeiten.
Das stimmt. Das
ist unwürdig.
Ja.
Ja, genau. Aber dieses, ja. Lass mich gerade noch kurz Samoa Joe loben. Kann man immer machen. Samoa Joe einfach, auch bei dieser Dynamite, in diesem Six-Man-Match. Wie gut ist der momentan?
Der ist wieder richtig on top of this, on top of his game.
Ist er. Wie so ein feiner Wein gealtert. Immer wieder explosiv plötzlich in seinem hohen Alter mit seinem Gewicht und seinen Verletzungen und allem.
Ja.
So, also der ist richtig, richtig gut in Schuss gerade, weswegen ich ihm auch hier echt viel zutraue.
Ja.
Attitüde passt sowieso immer, aber dass er dann jetzt auch nur so Hot Tags worked und so, das ist nicht immer gewesen die letzten Jahre. Und das macht mir wieder richtig Bock auf Samoa Joe. So. Der ist richtig geil. Und ich finde es auch gut, dass Powerhouse Hobbs an der Seite von Samoa Joe lernt. So. Mhm. Und Shibata. Ne? Also für Powerhouse Hobbs, den Jungspund der Truppe, ist das schon geil mit Joe und Shibata. Das sind absolute Legenden.
Voll.
So. Da zu stehen, zu reisen, zu wresteln, das macht schon Spaß. Ja. Genau. Also wird unterhaltsam, wird cool. Habe ich schon irgendwie Bock drauf.
Ja. Yes, aber stimmt, Gabe Kidd ist gar nicht in dem Match angesetzt. Witzig. Hätte ich irgendwie gedacht.
Ja, aber passt halt nicht, ne? Da hast du keinen Platz frei.
Ja, genau, da müsste jemand auf der anderen Seite noch stehen. Ich überlege gerade, ob es da jetzt noch jemanden gibt, der auch noch rausgekommen wäre, aber nicht, dass mir jetzt einfiele. Ja, es sind auch genug Leute, ehrlich gesagt. Das sind ja schon 6.
Klar.
So, ist auch eine Menge.
Ja, klar.
Ja.
Also Death Riders haben sich mit vielen Leuten angelegt. Das können auf Face-Seite immer noch irgendwelche Leute dazukommen, theoretisch.
Klar.
Die irgendwie Geschichte haben. So, aber ja, reicht dann auch.
Ja, wenn, also ganz ehrlich, wenn ich New Japan Pro Wrestling bin, dann gebe ich Gabe Kidd auch nicht unbedingt für Anarchy in the Arena super gerne frei.
Stimmt.
So, also muss man ja auch so sehen. Ist nicht das safeste Booking, das man da so machen kann.
Exakt.
Okay. Haben wir wirklich alles gleich getippt bisher.
Oh.
Crazy.
Irgendein Match tippen wir noch unterschiedlich, komm.
Ja.
Gib mir eins.
Gib ich dir eins, oder?
Ja. Ich merke das immer nur daran, dass ich manchmal schreie, wenn ich dir Matches gebe. Anarchy!
So, was fehlt uns denn noch? Weil wir haben das Pre-Show-Match am Anfang schon besprochen.
Ne, wir haben noch ein Women's-Match,
wir haben noch
das Main Event.
Ach ja, natürlich. Wie konnte das passieren? Timeless Toni Storm verteidigt ihren AEW Women's World Title gegen Mina Shirakawa.
Jo. Weißt du, wie Mina das, die hat sich qualifiziert irgendwo drin, oder? Über so ein Eliminator-Ding hat die Toni Storm gepinnt, ne?
Ja, irgendwie
das
so.
Das war das Ding, ja.
Ich weiß es nicht mehr genau.
Kurz
angesetzt. Ich sag dir, wie es ist, ich bin relativ geblendet da von all den Einspielern, die es zu diesem zu dieser Fehde gibt und all den historischen Rückblicken auf gemeinsame Zeiten der beiden als Tag-Team und Liebeleien und so weiter, dass ich keine Ahnung mehr von der sonstigen Historie habe, wie dieses Match zustande gekommen ist.
Ja,
ja, verstehe. Ich bin leider von Tony Storms wunderbarem Aussie-Akzent vorgetragenem sexualisierten Gesäusel über Mina Shirakawa bezirzt und weiß nichts anderes mehr. Sorry.
Ja. mit diesen ganzen sexuellen Aspekten in ihrem Charakter und so weiß sie ihre Zielgruppe schon sehr gut zu nehmen.
Ja.
So, diese ganzen AEW-Ficker. Die finden das alle gut. Aber ich finde das auch gut. Also es ist.
Wollte gerade sagen. Also.
Der Charakter Timeless Tony Storm sitzt einfach, ist so perfekt ausbalanciert. Egal was sie macht. Gar nicht so auch nur vor den Kameras in den AW-Shows, auch so als Repräsentantin für die Company und so, macht die so viel gutes Zeug. Ist halt nämlich in Talkshows mit diesem Charakter und so. Mhm. Das ist so ein uniker Shit.
Voll.
Wir wurden in unserem Q&A-Podcast, hört euch den an, ist noch gar nicht so alt.
Stimmt.
Wurden wir auch gefragt, wen wir von AW rüberholen würden zu WWE. Und Tony Storm war halt dabei, weil man diesen Charakter auch einfach so zeitlos, wie er ist, in jeder Promotion, zu jeder Zeit einfach spielen kann.
Ja.
So, du musst ihn geil produzieren und du musst ihm gutes Showing geben und auch Zeit. So. Und das bekommt sie mit dem Charakter. Sie kann gefühlt machen, was sie will, lebt das Ding einfach so, es ist selten, ich habe selten gesehen, dass jemand so seinen Charakter lebt.
Mhm.
Ah, ist wirklich ein Traum.
Voll.
So.
Ich mag auch richtig gerne, wie viele Sachen da auch so zwischendrin noch passieren. Also neben all dem, was den Charakter ausmacht und was dieses Diva-Gimmick von ihr will, ne, so mit irgendwie auf einem Balkon eine Rede halten, ja, auf den Parkplatz runter, so.
Ja.
Und all den großen Gesten und all dem Drama. Und all den sexuellen Anspielungen, so. Ja. Wie sie dann einfach so in einem gefühlten Nebensatz dann auch einfach noch sagt, I am here and I am queer. Ja. So. und all solche Dinge, so. Diese Selbstverständlichkeit, mit der sie so eine, mit der sie das hinbekommt zu balancieren, dass es erstens alles wie, wirklich wie ein geschriebenes Filmskript wirkt.
Ja.
Gleichzeitig aber wie eben ein sehr gut geschriebener Filmcharakter wirkt, der so, einfach so, geile Sachen von sich gibt, weißt du, so einfach so einen geilen Train of Thought hat, wie in vielen großen Filmen tolle Charaktere das halt einfach haben, weißt du, ihre großen Monologe.
Ja.
So, das liefert sie mehr oder weniger im Wochentakt ab. Ja. Das ist schon echt ein krass geiles Niveau, auf dem sie das hier durchzieht, so.
Ja.
Mega.
Die hat, glaube ich, eine ganz tolle Arbeitsgruppe da irgendwie. Ich weiß nicht, wer da drin ist, Luther und irgendwelche Leute, die das für sie machen so und mit ihr zusammen arbeiten. Und das sitzt jede Woche. So, das ist wirklich bemerkenswert. Das ist wirklich sensationell. Ja, bei Mina Shirakawa habe ich jetzt relativ wenig zu sagen. So, ich kenne sie nicht sonderlich gut. Ist auch noch nicht so lange bei AW unter Vertrag. War aber immer mal wieder da und so. Ja, hat jetzt ein Match. Keine Ahnung. Das Match an sich interessiert mich nicht so. Aber Tony Storm verteidigt die. Ich glaube, sie geht schon dann nach Texas eben mit Mercedes Moné.
Ja, das denke ich auch. Also Tony Storm ist zu groß, um ihr, egal wie viel Historie die beiden miteinander haben, um ihr den Titel wegzunehmen von Mina Shirakawa, die bei weitem nicht auch nur annähernd auf Augenhöhe mit der großen Diva Tony Storm aufgebaut wurde. Ist halt einfach so. Ne? Sie spielen vor allem das Ding, dass die sich kennen, dass die eine Beziehung zueinander haben.
Ja.
Sternchen oder auch nicht. Hinterbeziehung. So, das ist alles sehr, sehr cute und sehr cool gemacht. So. Und es ist, hat bekommt dadurch eine Charakterbedeutung für die, aber es ist wrestlerisch von vom Competition-Level her, so von dem, was man jetzt bei AEW von beiden gesehen hat, wirklich kein Match, das Tony Storm auch nur annähernd verlieren sollte. So, ich kann über Mina Shirakawa ansonsten auch nicht viel mehr sagen. Ja, außer dass ich weiß, mit wem sie halt BJJ trainiert.
Mina Shirakawa tendenziell nicht im Besitz einer Schreibmaschine.
Weiß ich nicht genau. Shirakawa klingt wie das japanische Wort für Schreibmaschine.
Das stimmt wiederum. Holy shit. Ja. Okay.
Ja.
Takeshka auch vielleicht. Ah, ja, viele Japaner könnten eine Schreibmaschine haben. Gut, wir haben hier noch ein Main Event.
Ja.
Willobert Ospreay hat gesagt, dass er ein Main Event daraus gemacht hat, für Tony Khan rausgeholt.
Ja.
Bei Tony Khan rausgeholt. Das andere Finale des Owen Hart Cups. Hangman Adam Page gegen Will Ospreay. Hier geht's auch um ein AW World Championship Match bei All In.
Oh yeah. Oder wenn man Will Ospreay nimmt, geht es hier darum, wer versuchen darf und muss, den AW World Title zu befreien. So. Ja. In diesen, das ist fast schon bescheiden, wie ich das formuliert habe, weil Will Ospreay da noch sehr viel mehr Pathos reingelegt hat als ich gerade.
So viel Pathos wie in diesem, keine Ahnung, gefühlt 30 Minuten Promo Battle. Habe ich selten gesehen, ja.
Ja. Eine der schönsten One-on-One-Promos, die ich seit langem gesehen habe, die die beiden hatten, jetzt bei der Go Home Dynamite. Generell der ganze Aufbau dieser Fehde mit all dem gegenseitigen Respekt bekunden und auch trotzdem Abneigung zeigen. Sehr hübsch anzusehen.
Sehr hübsch.
Ich finde diese Promo wirklich vor allem deshalb bemerkenswert, weil du zwei Typen hast, die mit ganz unterschiedlichen und doch gar nicht so unterschiedlichen Charakteren reinkommen, so. So, weil beide stehen dafür, dass sie Dinge halt so selber machen, weißt du, und dass sie gewisse, dass sie was beweisen wollen und so. Und du hast halt, sagen wir mal, es ist wirklich eine halbe Stunde und du hast halt einfach gehabt, wie zwei Typen jeweils eine Viertelstunde lang exakt das Gleiche erzählen. Die sagen beide das Gleiche. Die haben haargenau dieselben Motivationen, nur halt jeweils angepasst auf ihren Charakter. Es hat sich nichts unterschieden, aber es ist trotzdem ist beides null langweilig, prallt aufeinander, hat so viele Co-Abhängigkeiten zueinander. Sie haben beide dadurch halt ein unterschiedliches Verhältnis zum jeweils anderen. Das war großartig, es war ganz fantastisch anzugucken. Ich habe das sehr, sehr, sehr genossen. Ich war sehr mitgerissen davon. Will Ospreay ist bei weitem nicht jemand, der mich gerade mit diesem Gimmick immer bekommt. So, ich finde es oft drüber und zu cheesy und zu sehr auf Heldenpersona gebügelt. Hier hat das für mich funktioniert tatsächlich, obwohl es das immer noch war. So, obwohl er dieses Heldenhafte sehr doll da drin hat, hat er für mich das Persönliche geil reinbekommen. Adam Page war in der ganzen Psychotic Cowboy Era für mich noch nie so nachvollziehbar wie hier. So, hat mich auch richtig, richtig, richtig bekommen. Und ich habe keine Ahnung, wer zur Hölle das gewinnen soll, weil beide einfach einen fantastischen Punkt für sich selbst gemacht haben. So, und bis zum Ende der Promo, so bis sie aus dem Ring ging, boah, hat sich das für mich wie das größte Match angefühlt, das AEW je gemacht hat, so ungefähr. Weil mich das richtig, richtig erwischt hat.
Ja. Ich glaube, das ist wirklich mein Match des Jahres jetzt schon einfach. Also wirklich, was soll denn da noch kommen? So einfach. Das ist, also sowohl im Ring als auch das, was jetzt hier geliefert wurde, diese Größe, die du gerade ansprichst. Also es ist ein feuchter Traum einfach, diese beiden Leute in dieser Form, mit diesen Motivationen und so aufeinander prallen zu sehen. Als Main Event, ja. Ja, ja, geht mir genauso. Ey Mann, was du... Interessant, was du sagst, gerade zu dieser krassen also zu diesen Parallelen in den Promos, die sagen ja tatsächlich irgendwie das Gleiche. Es gibt nur einen Unterschied in der Substanz. Mhm. So, ne? Page hat das auch gesagt, so, dass Will sieht das eher professionell, so, der will den Titel, der will das befreien, der will den Titel nach Hause bringen und so. Natürlich ist das auch irgendwo immer persönlich, aber es ist, findet dann doch auch auf einer professionellen Ebene statt. Für Page ist das überhaupt nicht professionell. Der redet nicht von John Moxley oder so oder Titel befreien oder Company oder so. Hangman Page, und das ist seine größte Stärke, kommt über seine eigene Verletzlichkeit mal wieder. Denn wenn er das in der Vergangenheit getan hat, war er für mich der interessanteste Hangman Adam Page aller Zeiten. So, ne? Der wirklich über Verletzlichkeit ist das richtige Wort, glaube ich, und Selbstzweifel kommt so, ne? Und damit auch einer ganzen Generation oft irgendwie aus der Seele spricht, so, ne? Wenn er halt darüber redet, was er die letzten zwei Jahre einfach versäumt hat, wie er die Zeit verschwendet hat. Er hat nichts gewonnen, kein Titel irgendwie in den letzten zwei Jahren so. Wird dann irgendwie total erbost, aber mehr gegenüber sich selbst. Er schreit zwar Will Ospreay an, aber eigentlich schreit er sich selbst an, so in dieser Promo. Und das ist halt so eine authentische, glaubwürdige, in diesem Charakter ja wirklich historisch belegte Sache, die ich ihm so krass abkaufe und so krass nachfühlen kann. Weil wenn ich Page was fühlen kann, was nachfühlen kann und was glaube, dann ist er für mich der interessanteste Charakter im Wrestling immer. So. Und bei aller Obsession, die ich mit ihm habe, so über seine Haare und seine schönen blauen Augen, ist
und
das
sein halt, Pferd. Und sein Pferd.
Und sein Pferd. Ist das und sein Pferdeschwanz. Ist das halt wirklich einfach, ist das halt wirklich einfach jemand, dem ich super gerne auf seinem Leidensweg zuschaue. Mhm. Und dann halt mit dem Ziel, dass er diesen Leidensweg schafft und darüber hinwegkommt, so. Und dann, keine Ahnung, meist AW World Champ wird oder so. Deswegen, ich habe ganz viel wiedergesehen jetzt über diese Promo in dieser Fehde von dem, was damals mich zu Adam Page gebracht hat. Mhm. So. Und es ist so krass frech, dass Will Ospreay diese Promo beginnt mit: Hey Hangman, trinkst du noch?
Ja.
Weil damit macht er direkt die Vergangenheit auf. Direkt. Ja. So, ne? Weil Hangman Adam Page war irgendwie halt schon mal alkoholabhängig in dieser Show. Mhm. AW. So. Und dann auch ganz schön, Hangman Adam Page trinkt nicht, so, also er stellt das Bier dann an den Rand. Und als sie dann weiter durch die Promo gehen und er irgendwann dann wirklich über sich redet und über seine Zweifel und über seine Verfehlungen und so als Mensch und als Wrestler, geht er irgendwann ganz selbstverständlich da in die Ecke und trinkt dann durch dieses Bier leer.
Und äxt es.
Der äxt es dann einfach so. Ja. Das heißt, das zeigt auch nochmal, dass während dieser Promo etwas passiert ist, dass da ein Prozess losgegangen ist, so, der Page halt tiefer noch in die Verzweiflung irgendwo gebracht hat. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass er jetzt nicht wirklich alkoholabhängig war oder ist, dass er einfach da das als Motiv nutzt, um halt eine gewisse Gewichtung zu zeigen, so, dass die Leute sehen, okay, hier geht's um was irgendwie, und das macht er halt in dieser blöden Bierflasche fest, so. Mhm. Ja, also wahnsinnig toll, diesen Adam Page gerade wieder zu sehen und auch irgendwie so eine Conclusion zu kriegen, so zu diesem Psychotic Cowboy Charakter, so, weil der war ja wirklich einfach nur psychotisch wild die letzten Monate.
Ja.
Und jetzt hast du gerade gesagt, kannst du ihn wieder nachvollziehen, so, und ja, er hat's erklärt und das lustigerweise in einer Face-gegen-Face-Promo, was ich auch bemerkenswert finde.
Voll, ja. Voll. Ja. Das geht in der Form aber auch tatsächlich nur, wenn man wirklich zwischendurch das Gefühl hatte, dass der halt sich verloren hat, ne?
Ja.
Also, dass der halt wirklich in diesem Strudel von Gewalt mit Swerve, was auch absurd ist, wenn man sich überlegt, dass aus dieser Fehde, ne, mit all dem, was die beiden sich angetan haben, beide als Faces rausgekommen sind und beide beim Publikum over wirklich Wahnsinn. Des Todes sind.
Ja.
Das ist schon echt crazy.
Ja.
Sagt einiges über AW und sein Publikum. Nee, aber im Ernst. aber im Ernst so.
Blutrünstige Perverse.
Die haben natürlich in dieser Fehde und in all dieser Gewalt halt einfach auch ganz viel so Ergründung und auch Respektbekundung und so dann halt geparkt letztendlich. Ne? Da ist ja super viel Coping einfach auch drin in diesem in diesem Zufügen von Schmerz, sich selbst wie auch dem anderen. So. Und in der Art, wie Page auch über diese Zeit gesprochen hat und über diesen Gewaltexzess, der da passiert ist, so und der ganzen Ziellosigkeit dessen, wie er sich da halt reinsaugen lassen und so weiter, das ist schon sehr mitreißend einfach, so, weil das etwas ist, womit ich und ich glaube viele andere auch halt einfach total gut relaten können, so wie man halt sich irgendwann in irgendwas reinstrudelt. Und das kann wie hier etwas sein, ne, dass das einfach so, dass man eigentlich gut kann, dass einem gut steht, dass Leute auch cool finden, so, dass aber auch manchmal echt ein bisschen drüber ist und Leute finden es dann auch nicht mehr cool, so, aber man ist so voll drin und da. Aber es ist irgendwie auch, gleichzeitig isst man das selber total und es ist voll ein Teil von ihm, von einem selbst, aber es bringt einen auch irgendwie von einem selber weg. So, und das ist ja gleichzeitig passiert in Adam Page, so, das stellt er ja jetzt fest, so. Er hat sich da etwas reingestürzt, so, und das hat ihn irgendwie ausgemacht, aber das ist dennoch nur ein Teil von ihm, so, und ein anderer Teil übernimmt jetzt sozusagen wieder ein bisschen. Das finde ich schon ganz geil und ich mag aber auch, wie ich das Gefühl habe, wenn er Will Ospreay gegenübersteht, dass das, was Will Ospreay sagt, in Adam Page arbeitet. So, der kommt nicht, also ich habe das Gefühl, der kommt nicht fertig in diese Promo rein und und hält halt einen Vortrag oder so, weißt du, und weiß ganz genau, was Ding ist, sondern ich habe bei Adam Page gerade in dieser Fehde mit Will Ospreay wirklich ganz krass das Gefühl, das ist so aufgebaut, dass es hier einen Dialog gibt, der beide weiterentwickelt. In dem Moment, wo diese Fehde passiert. Mhm. So, dass sie, so wie wir das manchmal cheesy über diesen Podcast sagen, so, weißt du, wir haben so unsere Ansicht und wir kommen hier rein, aber wir gehen mit etwas raus, was es vorher nicht gab, bei keinem von uns jeweils.
Ja.
So, sondern das entsteht dann da. Und das Gefühl habe ich bei Ospreay und Adam Page halt auch. Und das, und das finde ich, macht die großen Fäden, die großen Geschichten, nicht nur im Wrestling, sondern generell einfach aus. Wenn du das Gefühl hast, da sind zwei große Figuren, ob sie jetzt geschaffen wurden oder ob es echte Menschen sind, und die kommen etwas rein und die haben etwas, die bringen etwas mit und sie gehen aber mit etwas Neuem jeweils für sich wieder raus. Sie haben etwas geschaffen in diesem Moment, in dem sie dort gemeinsam waren. Und das macht diese Fehde gerade für beide. So, beide sind für mich als Persönlichkeiten so greifbar wie nie vorher, so. Und das haben beide nicht nur sich jeweils selbst, sondern eben auch dem anderen zu verdanken, weil sie das ineinander auslösen. So. Und das macht diese Fehde für mich so groß, so riesig und mit diesem Ziel sozusagen, dass dahinter dann halt noch dieses Ding ist von, wer wird dann der Held, der gegen den großen Antagonisten Jon Moxley geschickt wird, wirklich zu der Fehde für AEW, wahrscheinlich sogar in der gesamten Historie der Company. Ganz ehrlich, so, weil Adam Page ist dieser ewige, das ist der Nächste aus dem Kreise von The Elite, so. Selbst als er Champ war, konnte er dieses der Nächste nicht abschütteln, so, und ist immer der geblieben. Der Nächste und nicht das der Posterboy, so, der Man. Und Will Ospreay ist halt einfach seit Jahren nach Ansicht vieler der beste Wrestler der Welt, so.
I'm the fucking best in the world, bruv.
Und dass die beiden, das ist richtig, mehrfach, und dass die beiden das jetzt miteinander austragen, ohne dass es um den Titel geht, sondern erst einmal nur um die Möglichkeit für diesen Titel zu fäden.
Ja.
Und für Wrestling, ein Stück weit, so. Ja. So frame sie das ja so ein bisschen, diese Geiselhaft von Jon Moxley, die ein bisschen was Roman Reigns-eskes hat übrigens. Ne, ist ein bisschen die Cody Rhodes-Befreier-Nummer.
True.
Das ist trotzdem, es ist riesig, es ist das Größte, was AEW für mich je gemacht hat. Ich finde, ich bin richtig gepackt von dem Scheiß. Krass. Ultra Bock.
Ja, wunderschön, was du gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anknüpfen soll, also, du hast so viel gesagt. Ich glaube, du gesagt hast, dass die zusammen einfach in der Interaktion miteinander zu etwas Größerem kommen. Das ist, finde ich, so wichtig, und das zeigt tatsächlich, wenn es sich hier um eine große Fehde handelt, so, weil das passiert in den großen Fäden, so, ne? Mhm. Will Ospreay ist jemand, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, natürlich nicht andersweise die Historie, die charakterliche Historie, die ein Adam Page haben kann, der von Anfang an dabei ist. Und deswegen hat man Will Ospreay hier, glaube ich, die Rolle des Kitzlers gegeben, so ein bisschen. ich meine jetzt nicht die Klitoris,
ja,
sondern der quasi die Sachen anstößt, damit es weitergehen kann.
Mhm.
Der Provokateur, wenn man so will, auf seine britisch-schelmische Art, so, ne, das mit dem Trinken am Anfang, und so dieses Locken, dieses Fragenstellen auch. Er hat doch irgendwann mal Adam Page gefragt, ja, und was dann? Was machst du dann? Mhm. So, ne, willst du dann wieder durchdrehen und irgendwie, Leute, also, da hat er auf die sinnlose Gewalt dann angesprochen und so. Also, er hat Adam Page kitzeln wollen mit dem Ziel, und das ist typisches Heldenziel, selbst besser zu werden, weil er hat mehrfach betont, er will den besten Adam Page, er will nicht den Lost Psychotic Cowboy Typen so, er will den Typen, der Jon Moxley schon mal besiegt hat.
Ja, Mann.
Denn wenn Will Ospreay Hangman Page besiegt, dann kann er auch Jon Moxley besiegen.
Ja.
Und er will sich das selbst beweisen und so. Und das ist auch ganz wichtig für den Charakter Will Ospreay, dass du dieses Heldenhafte da reinlegst. Er will besser werden. Er hat ein größeres Motiv dahinter, was er tut. Es ist eben nicht aus Selbstzweifeln oder so. Er will da auch was schaffen für die Nachwelt und so, in dieser Company und sowas. Deswegen, also, das ist schon, wenn du zwei Faces hast, dann gibt beiden Faces wirklich unterschiedliche Motivationen, die beide geil und nachvollziehbar sind. Und das haben die beiden hier geschafft und dabei noch halt wirklich Tiefe gebaut, heftige Performance geliefert. Denn also, wie gut ist das, ne? Es wurde viel geschrien in der Promo, das kritisiere ich oft. Aber hier passte das eben. Eben vor dem Hintergrund, was ich eben sagte, dass gerade Paige sich in der Regel eigentlich selbst angeschrien hat.
Das ist so eine schöne Beobachtung.
So, das. Und Will Ospreay das einfach auch, glaube ich, tat, dieses Schreien, dieses, wenn er wirklich so super nah dann an Paige rankam und gesagt hat, dass er der Beste ist, so in the fucking world, so dass damit. Das sagt ja im Prinzip auch zu sich selbst. So, er muss sich diese Dinge beweisen, so irgendwie. Ja. Dann haben die beiden noch ihre Söhne reingebracht, so, ne, um das Persönliche da nochmal reinzuspielen. Und also wundervolle und wirklich einer der größten Promos, glaube ich, die ich so in den letzten Jahren erlebt habe. Ja.
Ja, Mann. Bei all dem, was ich darüber gesagt habe, dass die theoretisch irgendwie gleich sind, wurden aber auch die Unterschiede schön deutlich, ne? Also du hast die richtig geil betont, finde ich. Gerade was Paige und seine Selbstbezogenheit angeht, so, und bei Will Ospreay halt eher so dieses sportliche Ideal, so, in dem natürlich auch immer seine eigene Motivation drin steckt, so, und er will all den Leuten, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, so damals schon irgendwo in London, ne, ja, das zeigen und den Titel mitnehmen und so. Das ist natürlich auch unbedingt persönlich, aber der Unterschied wird trotzdem ganz geil deutlich. In dem Moment, wo Ospreay dann halt auch einfach sagt so, ey Mann, und wenn du am Ende verlierst, wenn Will Ospreay und ich versuche immer der Beste zu sein, der ich sein kann, und der beste Adam Page, den es gibt, aufeinandertreffen und Adam Page gewinnt dann gegen Will Ospreay, ey, dann okay, dann feuer ich dich halt an, wenn du gegen Jon Moxley gehst.
Ja.
So, das ist basically Seth Rollins und Cody.
Ja.
So, ne, weil es geht halt um das größere Ganze und es ist geil und richtig, dass Adam Page das einfach wegschiebt und darauf nicht eingeht, weil das nicht sein Thema ist. So. Daran hast du mich gerade einfach erinnert. So, das ist nicht Teil seiner Motivation.
Ja.
Wenn das dabei mit rauskommt und wenn es halt passiert, dass Adam Page auf dem Weg seiner Selbstfindung den Champion in sich wiederfindet und es dabei passiert, dass er dabei Wrestling rettet, sozusagen,
dann
ist das halt so und dann ist das irgendwie Teil seiner Journey, aber seine eigentliche Geschichte beschäftigt sich halt tatsächlich damit zu werden, wer er sein soll, will, kann.
Ja.
So. Und das ist dann der eine deutliche Unterschied zu Will Ospreay, der halt super doll getrieben ist von all dem, was Leute über ihn sagen und der Motivation, dem gerecht werden zu wollen. So ist Adam Pages Struggle, sich selbst gerecht zu werden.
Ja. So. Ja, das fasst es sehr gut zusammen. Ja.
Es ist unmöglich zu tippen, dieses Match.
Ja, deswegen bin ich auch in der guten Position, dass du anfangen musst.
Wir machen das hier jetzt bald 7 Jahre und ich bin bei diesem Match so doll 50-50 und ich will mich nicht festlegen, wie ich es noch nie war. So. Es gibt für beide einfach einen super guten Pitch. So. Beide jeweils sind fantastische Sieger von so etwas wie dem Owen Hart Cup, so.
Ja.
Beide sind großartige Herausforderer für Jon Moxley. Beide können und sollten ihn besiegen, so. Ja. Beide können aber auch fantastische, tragische Empfänger einer Niederlage von Jon Moxley werden dann später bei All In, so. Also es gibt, ich habe keine Grundlage, um mir den einen oder den anderen zu picken, so, weil beide in ihren Charakteren auch so stark sind und so stark für das stehen, für das AEW stehen will. So, beide sind diese Poster-Guys. Du kannst aber nicht beide reinschicken. Es darf hier nicht, es muss hier ja einen Sieger geben. So. Und bei Will Ospreay ist so das Ding, wie lange willst du ihn noch davon fernhalten, dass er halt einen World-Title gewinnt? Und bei Adam Page ist das Ding, wie lange soll er noch mit seiner Selbstfindung beschäftigt sein, bevor er einfach wieder Champ wird? So.
Ja.
Ist echt schwer. Ist echt schwer, aber ich will mich nicht festlegen. Ich dachte, ich habe so den Moment, wo als ich den Satz begonnen habe, dachte ich, ich lege mich jetzt fest, aber es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm. So, der Knall, wenn Will Ospreay halt den Titel gewinnt, der wird schon riesig.
Gleichzeitig letzte Chance, wo wir unterschiedlich tippen können hier.
Ja, wirklich.
Ich sage einfach das, was du nicht sagst.
Das stimmt nicht. Du sagst, egal was ich sage, Adam Page. Ich gehe mit Hangman. Ich gehe mit Hangman. Für ihn ist die Geschichte, Hangman ist die Geschichte von AEW. Es ist noch ein bisschen mehr Full Circle. Es wird für ihn dann auch richtig krass. Also ich stelle mir die Fehde John Moxley gegen Hangman Adam Page auch einfach super fies vor.
Fies as fuck.
Vor allem vor dem Hintergrund, dass also auch das, was du jetzt so ganz, ganz simpel da noch so reingeworfen hast mit dem Do you drink? Hm. Das kann John Moxley noch mal von einer ganz anderen Richtung her holen, so als jemand, der eine echte Entziehung hinter sich hat, so. Ja. Und halt einfach, also als halt das jetzt zurückgekommen ist, ich stelle mir tatsächlich die Fehde Hangman Adam Page gegen John Moxley als repräsentativer und interessanter und auch mehr ein Full Circle Moment für sowohl AEW als auch für Hangman Adam Page vor, weil Adam Page da halt reingehen muss mit den, ich hab den halt schon mal besiegt, ich kann das eigentlich, aber da drin, in diesem, ich kann das doch eigentlich, kannst du so viel Zweifel wieder aufladen, dass das für mich die minimal spannendere Option ist als: Kann Will Ospreay endlich World Champ bei AEW werden und dafür auch diesen unbesiegbar erscheinenden Tyrannen John Moxley besiegen? Das ist einfach die emotionalere Geschichte. Adam Page ist halt Day One AEW. Das ist das große Finale. Und danach kannst du die beiden immer noch mal gegeneinander schicken um ein Titelmatch. Und dann gewinnt Ospreay das halt zu einer anderen Gelegenheit. Die sind beide fast gleich alt. Es gibt keine anderen Argumente, außer ich finde das minimal interessanter. Ich gehe mit Hangman.
Das Hauptargument ist, dass findet das All-In in Texas stattfindet, Alter. Natürlich willst du in Texas einen Cowboy gewinnen lassen und nicht irgendeinen verfickten Briten in einem Shirt. Du willst doch in Texas zwei psychotische Alkoholiker in einem Main-Event haben.
Auf was für einer Grundlage? Also.
Ja, du willst, dass der eine kommt mit einem Four-Wheeler da reingefahren und der andere reitet auf dem Pferd. Das ist all in Texas. Texas ist meine Grundlage. Hangman Adam Page gewinnt hier gegen Will Ospreay. So.
Alles klar.
Ansonsten das, was du gesagt hast, ist dann auch emotionaler. Guck mal, also du hast ja hier wirklich, du hast hier zwei Heldenfiguren, so, ne? Und voll. Du hast den großen Tyrannen, den Antagonisten in Moxley. Natürlich kannst du beide Heldengeschichten bis zum Ende erzählen hier. Aber ich glaube auch, dass man gerade auch mit dem Selbstverständnis, das AEW jetzt gerade hat, oder auch vielleicht neu entwickelt hat, weil ich in dem letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr schon eine krasse Entwicklung bei AEW sehe. Mhm. Also die Shows interessieren mich wieder. Mhm. So, die Segmente, einzelne Charaktere, das war eine ganz lange Zeit nicht so. Mhm. Und ich glaube, sie wissen, was man in Hangman Adam Page hat. Sie wissen natürlich auch, was man in Ospreay hat. Und Ospreay wird irgendwann World Champ da sein müssen.
Ja. Ja.
So, ne?
Ja.
Ist wirklich einer der Besten der Welt, vielleicht der Beste im Ring. So. Aber mit Page, das ist ein OG, so, der ist so verwurzelt in der Company mit den Fans, so, das ist die Story eigentlich. Also, ich glaube auch vom emotionalen Faktor her musst du Adam Page wählen. Ospreay kann Emotionalität natürlich auch transportieren und so, hat aber einfach nicht die Historie und wirkt immer ein bisschen affektiert. Mhm. So, das heißt, ich glaube, Ospreay wird seine Zeit bekommen und es tut Will Ospreay im Endeffekt besser, nicht jetzt AEW World Champ zu werden, sondern vielleicht in einem Jahr. Mhm. Wenn er dort gesetzter ist, wenn er vielleicht noch irgendwas anderes mit seinem Charakter gemacht hat, als einfach nur der Held sein. So, ja, ich glaube, man tut sich hier einen Gefallen, Adam Page in Texas World Champ werden zu lassen. Ohne jetzt einfach mal All-In hier vorweg zu tippen. Aber ja, das ist es.
Geil.
Zwei psychotische Alkoholiker in einem Main Event.
Ey, mir fällt noch was auf. Noch ein Unterschied zwischen den beiden gerade. Will Ospreay ist ja nicht zum ersten Mal an dem Punkt, wo man sich fragt, ist jetzt seine Zeit gekommen, World Champ bei AEW zu werden? So. Hm. Will Ospreay ist tatsächlich jemand, den du mit relativ wenig Anlauf in diesen Moment reinschicken kannst. Weißt du, der hat so dieses, der muss World Champ werden. Da ist er sofort wieder in so einer Fehde drin. Der braucht dafür nicht viel. Der bringt all das mit über seine ganze Historie, inklusive all dem, was er in Japan gemacht hat und so.
Ja.
Der hat sofort diesen Anspruch wieder. Hangman Adam Page ist so doll verwoben mit wirklich so zähem, langsamen, westernfilmartigen, lange nichts passierenden Storytelling so.
Ja.
Adam Page kriegt Momente in seinem Charakter, wo er wirklich so ready ist, World Champ zu werden, einfach nur alle paar Jahre. Weil sein Charakter dann wieder in eine Phase geht, wo wieder gebaut wird und gesucht wird, wo es wieder ums Finden geht, so. Ja. Und das dauert dann einfach wieder. So, bei Ospreay kannst du das nächsten Monat machen. Bei Adam Page in 3 Jahren.
Das ist ein verdammt guter Punkt, der auch diese Narrative hier stützt, dass Page das eigentlich gewinnen müsste, weil man, glaube ich, nicht nochmal 2 Jahre warten will, bis er an diesem Punkt ist. Und man müsste das eigentlich tun. So, man hat ja jetzt 2 Jahre gewartet. Page hat ja diese letzten 2 Jahre erwähnt, indem er keinen Titel gehalten hat und einfach sich selbst verloren hat. So, ne? Das ist jetzt wieder dieser Gipfel, auf den er gerade ist. Und eigentlich muss man jetzt zuschlagen. Ja, ja, genau das. Das ist Long-Term Storytelling. Und das muss dann auch irgendwann gipfeln.
Ja. Und du hast es irgendwann schon in seiner ersten Titelregentschaft gesagt, und da war ich noch nicht sold, was das Ganze angeht. Du hast mal gesagt, Adam Page könnte halt der geilste Long-Term Storytelling Charakter im Wrestling werden.
Mhm.
Und jetzt 2 Jahre später bin ich dabei, das auch in Entstehung zu sehen gerade.
So. Ja. Ja, der ist super jung noch, ne? Das ist, glaube ich, so Anfang 30.
33, 32, sowas.
Der kann das halt noch 10 Jahre machen.
Ja, ja. Ja.
So,
33 ist er.
Ja. Easy 10 Jahre, ja. Stephen Blake Walls. So.
Ja.
Guck mal, der hat einen Tag vorm Schwitzkasten Geburtstag. 27. Juli.
Der ist sehr eng verwoben mit dem Schwitzkasten.
Ja. Ja. Ja.
Geil. Das wird groß, ey. Das wird groß.
Ey, und noch ein Punkt, der für Page sprechen könnte. Ein ganz kleiner, winziger Punkt. Wenn du hier das Main Event All-In hast, Will Ospreay gegen Jon Moxley. Ich glaube, Jon Moxley kann Will Ospreay gar nicht gehen.
Hm.
Also könnte das irgendwie so, das Match wäre schon gut und so. Aber ich glaube, rein von dem Match her, Page gegen Ospreay, auch von der Geschwindigkeit her und von dem, worauf sich dann Moxley so einstellen müsste, kann der ein viel besseres Match mit Page machen. Die können sogar ein Deathmatch machen, meinetwegen.
Ja.
So, also, ne, die können diese Härte machen irgendwie. Die Will Ospreay erst noch beweisen muss, in dieser Form, wie er dem Page das bewiesen hat, dass er Härte gehen kann.
Mhm.
Moxley muss niemandem mehr was beweisen. So, ich glaube, vom Match her tut man sich ja auch einen Gefallen, wenn man Moxley nicht gegen Ospreay schickt.
Sehr, sehr, sehr guter Punkt tatsächlich. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt.
Ich glaube, diese Reaktionsschnelligkeit, die man gegen Ospreay haben muss, damit Ospreay zeigen kann, was er wirklich alles drauf hat, so, die hat Moxley nicht.
Ja.
Page hat die. Das Match wird der Wahnsinn.
Oder selbst wenn Moxley die vielleicht hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass Moxley für Ospreay eher eine Bremse ist, als etwas, das neue Möglichkeiten freischaltet.
Das meine ich, ja.
Ja, voll. Guter, guter Punkt. Ich meine, Will Ospreay ist auch ein harter Hund, hat er mit Kenny Omega gezeigt.
Na klar.
Die haben sich auch gut was einstecken lassen. Halt auf eine andere Art, als das Jon Moxley so präferiert mit spitzen Gegenständen oder stumpfen Gegenständen.
Ja, also Strickland, Page und Moxley sind 3 Leute, die sind nochmal eine andere Liga, was das angeht.
Ja.
Ganz andere Liga.
Ja, ja. Ja, crazy. Aber also wie gesagt, das ist die bestimmende Geschichte für AEW. So.
Ja.
Und es ist witzig, dass das halt so parallel passiert, mehr oder minder oder leicht zeitversetzt mit halt dem, was Seth Rollins seinerzeit ausgerufen hat in dieser Trio-Fehde mit Roman Reigns und CM Punk, wo es halt auch so darum ging, ne, um Wrestling, um so Standortbestimmung und so.
Ja.
Die beiden machen das hier so fantastisch, wie dieses Three-Way war und so großartig, wie Seth Rollins das gemacht hat. Halt einfach noch mal eine Ecke besser und noch mal eine Ecke intensiver, weil es persönlicher ist für beide, von beiden.
Hm.
Und weil es das den Rahmen besser mitnimmt, weil das hier halt eine Qualifikation für etwas ist. Also das Persönliche und das sportliche Rahmenprodukt Wrestling gehen hier halt einfach miteinander überein, weil derjenige, der das hier gewinnt, der qualifiziert sich damit direkt für etwas. So, hier, das ist wirklich eine mustergültige Wrestling-Story. Du kannst hier nicht viel besser machen, als du gemacht hast. So, als du diese beiden in das Finale geschickt hast, während Jon Moxley halt einfach nur wartet. Der wartet ja einfach nur und verteidigt mit Leichtigkeit im Zweifelsfall und eiserner Härte diesen Titel. So, der ist einfach bei ihm geparkt, solange bis einer der großen Helden kommt. Und der wird hier bestimmt.
Ja. Toll.
Wirklich, wirklich richtig, richtig gut gemacht, AEW. Ich bin hooked bis mindestens all in. Ist so.
Ja.
Nur deswegen.
Und auch Double or Nothing wird ein tolles Event, wenn ich die Karte gerade so sehe.
Ja.
Wenn dann mal so ein bisschen der Story-Aufbau nicht so umhaut, dann wird's das Match tun.
Ja.
So, ne, wie gesagt, so Bayley gegen Okada oder so. Ey, vielleicht hauen die eines der besten Matches raus, so.
Ja.
In diesem ersten Halbjahr Wrestling 25. Keine Ahnung, also da ist super viel drin. Ich habe mega Bock. Es sind noch nicht so viele Matches, wie es sein könnte bei AEW manchmal. Wird aber trotzdem arschlang dauern, allein weil du ein Anarchy in the Arena Match drin hast.
Ja.
Ich freue mich, hab richtig Bock drauf. Ja, geil.
Ey, noch was, Anarchy in the Arena, wo du das sagst. Das haben die ja auch noch thematisiert. Warum sollte man denn nach Anarchy in the Arena nochmal das Main Event haben wollen? Und so?
Ja,
haben das sie. Fand ich richtig geil, wie Will Ospreay das dann gerechtfertigt hat. So,
ja.
Dass er halt gesagt hat, das gehört sich einfach hierfür so und bla bla. Das ist ein Main Event. Ich finde es aber auch symbolisch total interessant, weil in Anarchy in the Arena ist ja Jon Moxley drin. Das heißt, dieses Match um den Status des designierten Helden, der die Welt von AEW vor der Tyrannei von Jon Moxley befreien soll, findet buchstäblich auf den Trümmern, die Jon Moxley und die Death Riders hinterlassen werden, statt.
Ach du Scheiße.
Wie geil ist das denn eigentlich von der Ansetzung?
Ach du Scheiße, was für ein geiler Gedanke.
Das ist doch fantastisch.
Und das ist hundertprozentig so gewollt.
Ja.
Das ist zu krass. Auf den Trümmern, deswegen die Death Riders auch noch ein Grund, die müssen das gewinnen.
Ja, ja. Natürlich müssen sie das.
Ey, Alter.
Und
da tötet Jon Moxley ja auch wirklich, also die Trümmer, die er hinterlässt, die sind ja wirklich gepflastert mit so Leuten wie Swerve und Samoa Joe und so. Das sind ja wirklich die, die es nicht geschafft haben.
Das sind alle möglichen anderen Contender, ja.
Die, die es einfach nicht geschafft haben. Kenny Omega und so, Alter.
Ja.
Ja, dann alles liegt am Grund, alles brennt.
Ja.
Und dann kommen die beiden Helden und gucken, wer halt der Held wird.
Ja.
Oh.
Das ist mega. Das ist wirklich mega. Das hier ist das Beste, was AEW je gemacht hat.
Ey.
Noch bevor das Match stattgefunden hat.
Wirklich. Gänsehaut gerade, ohne Scheiß.
Ja,
also dieses Bild, so, ne? Wow.
Ja, ist übergut.
Und ich sehe auch ganz am Ende dieser Show, sehe ich auch noch wirklich so ein, egal wer hier gewinnt, das Main Event, so, ich sehe da noch so ein, echt so ein hier, okay, Schulterklopfen, umarmen, so, mach das.
Ja.
Also zum Sieger dann, vom Verlierer ausgehend.
Ja. Das wird ein richtig großer Moment, nach einem richtig großartigen Match.
Uff.
Yes. Geil.
Heftig. Ja. Gunther kommt nicht bei AEW-Folgen, ne?
Nee.
Okay, schade.
Ja. Ja, da müssen wir einfach so Tschüss sagen.
Ich kann auch noch was vorlesen aus dem neuen Buch, was ich hab.
Ich hab vorne ein Zitat von Adam Page reingeschrieben.
Bitte was? Echt jetzt?
Ja.
Oh, Alter, da steht oft mit weißer Schrift. Oh, geil. Für Niklas und Dakota. Dakota ist mein Kojotentattoo. You get back on the horse. You keep riding, blazing on ahead. Because to me, that is cowboy shit. Hangman Adam Page.